Sie hören eine Aufnahme des Kepler Salon Linz vom 11. Juli 2011 zum Thema Arbeiten und trotzdem nichts verdienen. Working Poor in Österreich. Zu Gast sind Roland Verwiebe und Nina-Sophie Fritsch, Universität Wien, Institut für Soziologie. Gastgeberin ist Silvia Keller.
Herzlich willkommen im Kepler Salon zum wirklich interessanten Thema heute Abend, Working Poor. Ich möchte ganz herzlich begrüßen, die meisten, die ja schon hier waren, kennen das ja schon, möchten, wenn sie noch etwas trinken möchten, dann ist das ohne Probleme, sie gehen einfach hinten zur Bar und holen sich etwas, ist die ganze Zeit möglich. Ich möchte Sie auch noch kurz auf bestimmte Sachen hinweisen, es ist das neue Quartalsprogramm herausgekommen. Das können Sie hinten mitnehmen, sehr schön gestaltet, leicht lesbar. Und ich hoffe, es gefällt Ihnen. Nehmen Sie es mit, schenken Sie es weiter. Vielleicht als Information an sich. Sie wissen, die Veranstaltung wird aufgezeichnet. Wenn wir später dann in die freie Runde kommen, würde ich Sie bitten, kurz die Hand zu heben. Meine Kolleginnen hinten werden Ihnen dann ein Mikrofon reichen. Das ist deshalb, damit wir auch die Frage auf dem Band haben. Und nicht nur die Antworten, damit man das auch später dann nachvollziehen kann. Mein Name ist Silvia Keller. Ich darf Sie ganz herzlich begrüßen. Ich bin freie Kulturmanagerin und freue mich, heute Gastgeberin im Kepler Salon zu sein. Links von mir sind unsere Gäste. Das ist der Roland Verwiebe und die Nina-Sophie Fritsch, beide aus der Universität Wien oder von der Universität Wien, und zwar vom Institut für Soziologie der Universität Wien, für Sozialstrukturforschung und quantitative Methoden. Das muss man ablesen, weil das merke ich mir, glaube ich, nie. Die Arbeitsschwerpunkte vom Herrn Verwiebe sind die Themen der Ungleichheit und der Europäisierung, Arbeitsmarkt und Migration. Die Nina-Sophie Fritsch war wissenschaftliche Mitarbeiterin und ist jetzt wissenschaftliche Managerin an dem Institut. Das Thema, das wir heute behandeln, heißt Working Poor und ist in Österreich noch etwas unbekannter, oder es ist nicht, was die Forschung angeht, sind wir dort eher noch auf Neuland oder es geht jetzt richtig los, was in den USA ganz anders aussieht, weil dort gibt es seit 25 Jahren schon Studien in diesem Bereich. Was in Österreich oder was in diesem Institut so Besonderes ist, ist, dass sie Risikogruppen untersuchen. Das ist jetzt eher neu und die Dynamiken abbilden und Trendanalysen veröffentlichen. Im Herbst wird es auch eine Buchveröffentlichung zu diesem Thema geben und das wahrscheinlich den Titel erhalten wird Armut in Österreich, aber das wird sich dann noch herausstellen. Ich möchte gern gleich meinen Gästen das Wort überreichen und sie auf interessante Einblicke sind wir schon gespannt. Danke.
Sind wir auch? Läuft das mit dem? Ich bin hier drauf. Wunderbar. Ja, vielen Dank für die Einladung erstmal. Für mich als Nordeuropäer, Deutscher, die erste Gelegenheit hier. Und tatsächlich gleich da mit einem solchen anspruchsvollen Thema: Working Poor. Wir haben insgesamt 6 Punkte mitgebracht. Durch das Vorgespräch der beiden Herrschaften, die kleine Schrift, die angesprochen wurde, haben wir noch blitzschnell versucht, das hier zu verbessern. Wobei der Bildschirm wird nicht größer, die Schrift wurde zwar größer. Also wir werden uns Mühe geben, die Punkte, die wir mitgebracht haben, Ihnen auch hier gut zu präsentieren. Insgesamt 6 Punkte, ein paar einleitende Worte von meiner Seite, dann werden wir über die Forschungsfragen reden, die wir im Rahmen einer längerfristig angelegten Studie hier bearbeiten wollen. Wir werden ein bisschen über den theoretischen Hintergrund auch sprechen, also das wissenschaftliche Hinterland bearbeiten, kann man so sagen. Wir werden natürlich Ergebnisse präsentieren von sehr, sehr aktuellen, empirisch orientierten Untersuchungen, die wir vorgenommen haben und am Ende ein Fazit und ein Ausblick. Zunächst die Frage natürlich, und ich könnte Sie vielleicht auch fragen, was ist denn eigentlich Working Poor? Der Begriff ist klingt relativ interessant, auch ein bisschen schillernd. Wie kann es denn sein, dass man arbeiten geht und gleichzeitig arm ist? Das ist eigentlich im Prinzip die Grundsatzfrage hier an der Stelle. Und der erste Spiegelstrich auf dem Fernseher Der bringt Ihnen die wissenschaftliche Definition hier nahe. Working Poor sind diejenigen Beschäftigten auf dem Arbeitsmarkt, die trotz einer unbefristeten Vollzeittätigkeit, wir reden also von Verträgen 35 Stunden plus, ohne Befristung, dennoch einen Lohn erzielen, der unterhalb der Armutsgrenze liegt. Das kann man eine Weile mal drüber nachdenken und dann kommt man eigentlich intuitiv auf die Idee, das kann doch in Österreich gar keine Rolle spielen. Österreich ist ein sehr wohlhabendes Land mit einem sehr gut funktionierenden Arbeitsmarkt. In Europa neben den Tschechen diejenigen, die tatsächlich die geringste Arbeitslosigkeit aufweisen. Wie kann es sein, und wir zahlen hier auch gute Löhne, die Labour Force, die Arbeitskräfte sind im Regelfall sehr gut qualifiziert. Wie kann es sein, dass tatsächlich ein großer und auch wachsender Anteil von Beschäftigten einen Lohn erzielt, der eigentlich nicht ausreicht, um ein halbwegs adäquates, vernünftiges Leben auch zu führen. Das ist unser Thema und wir stellen interessanterweise fest, in der Tat, das Problem nimmt zu und es gibt einige charakteristische Risikogruppen, die von diesem Problem insbesondere sehr stark und auch mit wachsender Tendenz betroffen sind. Das ist unser Forschungsthema. Zwei Punkte vielleicht. In der Tat, wenn man jetzt wissenschaftlich herangeht, wie wir das natürlich tun mit unserem Hintergrund, das Thema hat eine große Entwicklung genommen in den USA. Seit etwa 30 Jahren gibt es dort eine Forschung zu diesem Problem. In den USA kennen Sie das auch vielleicht unter dem Stichwort White Trash. Das ist im Fernsehen, in Spielfilmen, in den Nachrichten taucht das immer wieder auf. Da redet man im Prinzip von 20 bis 30 Millionen Menschen in den USA, die tatsächlich trotz einer Beschäftigung, teilweise zwei Beschäftigungen unterhalb der Armutsgrenze leben. In Österreich wachsende Tendenz, schon angesprochen, bislang allerdings relativ wenig untersucht. Wir stellen allerdings fest bei unserer Studie, dass von diesem Problem Armut trotz Beschäftigung, und zwar Vollzeitbeschäftigung ohne befristeten Vertrag, also entfristete Tätigkeit, eine zunehmend größer werdende Gruppe betroffen ist und dass wir auch feststellen, dass die Risikogruppen etwas anders gelagert sind, als wir das ursprünglich vermutet haben. Also wir reden hier von einer sozialen Entgrenzung. Wir glauben, dass man zeigen kann, dass auch zunehmend Schichten betroffen sind von diesem Phänomen, die tatsächlich eigentlich in Österreich zu den Kernbeschäftigten dazuzählen. Es geht also in die Mitte der Gesellschaft mit hinein, unsere These. Und es hat natürlich ganz klar beträchtliche Folgen, zunächst auf der ökonomischen Ebene. Was heißt Armut? In der Konsequenz natürlich mangelnde Teilhabe an ökonomischen Prozessen, also schlichtweg Ressourcenmangel, keine Frage. Damit aber auch verbunden, so jedenfalls die soziologische Debatte dazu, eine mangelnde Integration in kulturelle Angelegenheiten, also eine schwächer ausgeprägte kulturelle Teilhabe. Ich kann mir kaum vorstellen, mit großem Respekt vor dem Publikum heute hier, dass wir hier sehr viele Working Poor finden, die an einer solcher Veranstaltung teilnehmen. Also es ist tatsächlich in der Konsequenz auch eine Ausgrenzung aus kulturellen Aktivitäten. Und es geht einher mit einer Ausgrenzung aus sozialen Beziehungen. Das hat auch im Regelfall gesundheitliche Folgen. Wenig untersucht, ganz klar, Österreich ist hier ein Land, wo das traditionell eine geringe Rolle gespielt hat und in der Wissenschaft bisher wurde es auch kaum thematisiert. Wenn man nach Norden schaut, Deutschland, dort gibt es eine wesentlich umfangreichere Debatte, auch in der Schweiz und in anderen europäischen Ländern, Großbritannien, Frankreich sind Gesellschaften, die im Hinblick auf das Thema sehr umfassend untersucht wurden. Wenn man sich die neuesten Zahlen von 2099 anguckt, stelle ich gerade fest, das ist dem Versuch geschuldet, innerhalb von 10 Minuten, der Kollege hat es vorgegeben, die kleine Schrift wurde kritisiert und wir haben blitzschnell reagiert und die Schrift vergrößert, vielleicht noch nicht groß genug, aber daher kommt der Druckfehler in der Überschrift, also 2099 ist natürlich falsch, 2009, das sind die Statistiken, mit denen wir operieren, also das sind auch die Zahlen, die Bundesministerien verwenden, stammt von der Statistik Austria. Was präsentieren die hier für 2009? Das habe ich Ihnen hier mit, haben wir Ihnen mitgebracht. Also von den 3,7 Millionen Beschäftigten im Alter zwischen 20 und 65 Jahren in Österreich sind 250.000 Personen von diesem Phänomen betroffen. Also sie haben einen Vollzeitvertrag ohne Befristung, gehören eigentlich zum Kern des Arbeitsmarktes. Keine Teilzeitstellen sind nicht mit dabei und haben dennoch einen Lohn, der unterhalb der Armutsgefährdungsgrenze liegt. Und das kann ich hier noch ansprechen. Das liegt bei 950 Euro für das Jahr 2008 und für das Jahr 2009. 980, 990 Euro. Also, wenn wir an die politische Dimension... Wir reden... Da steigen wir gleich nochmal drauf ein. Wir haben beides mitgebracht. Es ist erstmal nur die Grenze. Ja, also wir können ausgehend von dieser politischen Grenzziehung, wir kennen das ja, die 1000 Euro aus der Debatte um den Mindestlohn, ja, ausgehend davon kann man dann verschiedene Analysen machen. Wir haben uns tatsächlich mit dem Bruttolohn beschäftigt und auch mit dem Nettolohn, heute in erster Linie brutto mitgebracht. Beides kann man sich anschauen und wir werden gleich die Zahlen auch sehen. Also 6%, das ist hier Bruttolohn in dem Fall, ja. Man kann sich unterschiedlich sagen. Interessanterweise mehr Männer als Frauen derzeit. Dafür gibt es einen Grund, der liegt in der ungünstigeren Qualifikationsstruktur von Männern. Das ist ja in Österreich, ja gut, können wir vielleicht in der Diskussion nochmal drauf eingehen. Gut, noch ein kurzer, auch das offizielle Statistiken, eine Einordnung mit Blick auf europäische Trends. Also Österreich liegt noch im Mittelfeld, im unteren Mittelfeld, ganz klar. Knapp über den Skandinaviern, die ja bei vielen sozialen Indikatoren führend sind, also einen sehr sozialen Wohlfahrtsstaat haben, mit einer hohen Fähigkeit, einem hohen auch politischen Interesse an dem Ausgleich sozialer Ungleichheiten. Österreich liegt also knapp über den Skandinaviern und auch unter dem EU-Durchschnitt, weit entfernt von den Südeuropäern. Wie läuft das? Die Dame meldet sich. Fangen wir gleich an zu... Ja. Ja. Das ist auf die, ja, nein, das ist nicht der Grund. Das ist eher die Qualifikationsstruktur, die günstiger ist an der Stelle. Also Sie haben damit recht, es gibt mehr Frauen in Teilzeit, aber hier sind tatsächlich erstmal nur die Vollzeitbeschäftigten betrachtet. Dann kann man auch sagen, das ist wahrscheinlich bei den Frauen in einem positiven Sinne eine Auswahl. Also da gibt es eine Selektion, eine sehr spezifische. Und in Österreich, also gehen Sie auf die Hochschulen, ein großer Sprung jetzt auf 100 männliche Absolventen im Jahr 2009 kommen 130 Frauen. Die Frauen haben verstanden, dass Bildung sehr wichtig ist und sie werden langfristig hier auch das Ruder übernehmen, denke ich mir. Denn Bildung zahlt sich auf dem Arbeitsmarkt aus, ganz klar. Die Männer haben das, also die Herrschaften, die anwesend sind, wissen das, aber viele Männer haben es nicht verstanden. Also europäischer Trend, hatte ich gesagt, deutlich unter den USA, deutlich unter dem Level, was wir in Südeuropa haben. Insgesamt für alle, jetzt traue ich mich mal das Wort kapitalistische Gesellschaften zu sagen, schau mal in die Runde, es gibt kein Schockerlebnis, das können Sie also verkraften, für alle westlichen kapitalistisch organisierten Gesellschaften im globalen Maßstab eine Zunahme. Österreich hinkt aber hinterher ein Stück weit, dennoch auch hier ein beträchtlicher Anteil der Beschäftigten ist von diesen Problemen betroffen. Erklärungsversuche. Auf der theoretischen Ebene, als Soziologen sind wir vertreten wir ein Fach, in dem tatsächlich das Potenzial empirischer Analysen immer gekoppelt wird an den Versuch, konzeptionell theoretisch zu argumentieren. Das ist die hohe Attraktivität unserer Disziplin, das können wir besser als Philosophen oder Politikwissenschaftler. Was sind die Erklärungen, die wir finden auf der theoretischen Ebene? In erster Linie sind das Erklärungen, die auf strukturelle Veränderungen am Arbeitsmarkt abzielen, die also sagen, wie wir heute unsere Arbeit organisieren, die Produktion. Das ist eine ganz andere Form der Organisation als noch vor 30 Jahren. Jemand, der heute in einem Dienstleistungsberuf arbeitet, ist mit völlig anderen Anforderungen konfrontiert als vor 30 Jahren. Viele von Ihnen haben das erlebt, also der Einsatz von modernen Kommunikationstechnologien, Internet etc. ist ja nur die Spitze, aber die Intensität der Arbeit hat sich völlig verändert, die Anforderung an berufliche Tätigkeit hat sich völlig verändert und innerhalb dieser berufsstrukturellen Veränderungen im Kontext der Etablierung einer Dienstleistungsgesellschaft gibt es eben auf dem Arbeitsmarkt starke strukturelle Veränderungen, eine Polarisierung und zwar in zwei dominante Klassen, das ist jetzt eine Zuspitzung, einerseits in eine Klasse der hochqualifizierten Dienstleistungsarbeiterinnen, I groß geschrieben, also Personen mit Hochschulabschluss oder mit einem Fachhochschulabschluss, die tatsächlich in gut bezahlten Jobs tätig sind. Und dann wächst aber auch die Gruppe derjenigen, die in niedrig qualifizierten Dienstleistungstätigkeiten und in niedrig qualifizierten Produktionstätigkeiten aktiv sind am Arbeitsmarkt, für die man eben keine fachliche Ausbildung braucht. Auch diese Gruppe wächst. Und das hat eben mit den mit der Globalisierung der Ökonomie auch zu tun. Das hat damit zu tun, dass auch Österreich und andere europäische Länder eben in globale ökonomische Verwertungszusammenhänge in einem wachsenden Maße einbezogen ist und dass hier auch eine Konkurrenz eben entsteht zu Ländern wie Bulgarien, Rumänien, Slowenien etc. Aber gehen wir noch weiter, Indien, China etc. Also eine Polarisierung der Berufsstruktur, ein wachsender Bedarf an Tätigkeiten, die geringe Qualifikation erfordern und niedrig bezahlt sind, das ist die Konsequenz. Demografische Veränderungen spielen ebenfalls eine Rolle. Jetzt weiß ich gar nicht, was wir uns da überlegt haben.
Die Entwicklung, dass es immer mehr sozusagen jüngere Leute gibt, also okay. Die Wachstumspyramide.
Okay, es gibt demografische Veränderungen am Arbeitsmarkt, also der Anteil derjenigen, die in gut bezahlten Positionen tätig sind, die nimmt tendenziell ab und viele junge Menschen gehen auf den Arbeitsmarkt, aber also Alterung der Labor Force wäre hier ein Stichwort, das ist ebenfalls eine wichtige Sache. Und dann die Restrukturierung des Wohlfahrtsstaates, aber vielleicht noch wichtiger, das ist ja politisch ganz heiß diskutiert überall in Europa, also nicht nur hier, Abbau des Wohlfahrtsstaates, das hört man seit 15 Jahren, das ist für das Thema nicht ganz so wichtig wie tatsächlich Deregulierung des Arbeitsmarktes, also dass man zulässt, dass Personen ihre Kinder und Enkelkinder vielleicht, dass Personen mit einem freien Dienstnehmervertrag in den Arbeitsmarkt oder mit zwei freien Dienstnehmerverträgen in den Arbeitsmarkt entlassen werden nach einem Hochschulabschluss oder einem Fachschulabschluss. Das ist ein Ergebnis der Deregulierung des Arbeitsmarktes, dass man eben Kettenverträge zulässt, dass man freie Vertragstätigkeiten zulässt und so weiter und so fort, Kündigungsschutz auflockert. Diese Formen der Deregulierung des Arbeitsmarktes spielen hier eine wichtige Rolle. Das sagt die Literatur zumindest und sie bezieht sich nicht nur auf Österreich, sondern auch auf viele andere europäische Länder. Und wenn man es politisch formuliert, auch das sage ich jetzt nochmal als Soziologe und Wissenschaftler, kann ich ja auch Thesen formulieren, die Sie mir vielleicht nicht krumm nehmen. Es ist dann, glaube ich, auch eigentlich ein Stück weit sozusagen, sind die veränderten politischen Kräfteverhältnisse, also der Verteilungskompromiss der Nachkriegszeit zwischen Kapital und Arbeit, der löst sich eben auf und das Kapital hat schlichtweg gewonnen und nimmt sich von dem Kuchen, den wir verteilen können, eben ein größeres Stück. Ganz klar. Das wäre der theoretische Hintergrund. Jetzt unsere beiden zentralen Leitfragen. Zunächst im Blick auf die zeitliche Entwicklung, was können wir da beobachten, welche zeitliche Dynamik gibt es eigentlich in den letzten 5 Jahren? Wir würden das gern für einen längeren Zeitraum untersuchen. Wir werden auch die nächsten Jahre an dem Thema dranbleiben. Wir haben aber nur Daten, die tatsächlich einen Blick zurück auf das Jahr 2004 gestatten. Und die zweite Frage, die klingt jetzt schon die ganze Zeit eigentlich durch. Das bezieht sich auf die Risikogruppen. Welche Gruppen am Arbeitsmarkt sind besonders und mit wachsenden Problemen betroffen? Welche Risikogruppen sind besonders stark tatsächlich von dem Phänomen Working Poor betroffen? Im Detail diesen zweiten Punkt, Risikogruppen etwas aufgeschlüsselt. Frauen und Männer, welche Unterschiede gibt es eigentlich? Das ist für uns ein wichtiger Punkt, ganz klar. Auch eine große politische Debatte kann man daran aufhängen, aus meiner Sicht. Dann gehen wir auf die Branchen, die Betriebsstruktur, Kleinbetriebe, Großbetriebe ist hier eine Frage. Wir gehen aber auch auf die Frage, können wir Unterschiede finden nach Berufsgruppen? Wir haben das jetzt Berufsklassen genannt. Das wären so typische Fragen, die wir an das Material richten. Und wir haben etliches mehr für die Präsentation heute. Haben wir das bei diesen 4, 5 Fragen gelassen und natürlich erneut die Frage, was verändert sich über die Zeit? Und wir haben immerhin 5 Jahre, in den nächsten Jahren bleiben wir dran. Also Work in Progress auch an dieser Stelle. Ich glaube, an der Stelle gebe ich ab. Ist das so?
Ja.
Genau. Dann
untersucht haben wir unsere Fragestellungen mit den EU-SIG-Daten der Jahre 2004 bis 2009 und haben unsere Analysen da vor allem auf unselbstständig Beschäftigte konzentriert im Alter von 16 bis 65 Jahren. Unsere Studie weist hauptsächlich 2 verschiedene Punkte aus. Das sind einmal die Trendanalysen, also die deskriptiven Ergebnisse, und eben die Strukturanalysen, die sich auf die Risikogruppen konzentrieren. Bei den Trendanalysen weisen wir unterschiedliche Indikatoren aus und unterscheiden hier einmal zwischen Vollzeit und Teilzeit und zwischen Brutto-Netto-Erwerbseinkommen. Das bezieht sich auf Ihre Frage. Die Strukturanalysen basieren auf dem aktuellen Bruttomonatslohn zum Erhebungszeitpunkt von denjenigen Beschäftigten, die in einem Normalarbeitsverhältnis angestellt sind. Das Normalarbeitsverhältnis haben wir ganz strikt definiert. Alle unselbstständig Beschäftigte, die in einem unbefristeten Arbeitsvertrag sind, die mehr als 35 Wochenstunden arbeiten. Das ist hier eine sehr strikte Definition, die insofern zu betonen ist, weil hier früher damit zu rechnen war, dass man eben mit einem unbefristeten Arbeitsvertrag nicht in Armut gerät. Wie messen wir jetzt Armut? Wir bedienen uns in unserer Studie dem Konzept der relativen Einkommensarmut. Das heißt, hier wird keine absolute Einkommenshöhe als Grenze gesetzt, sondern wir bezeichnen eine Person dann als arm, wenn sie weniger als 60% des bedarfsgewichteten Medianeinkommens erhält. Wie schon angesprochen wurde, 2008 sind das ca. 950 Euro. 2009 sind es knapp 1000 Euro.
Ach so, Entschuldigung.
Nachdem wir uns in unserer Studie auch eben mit Jahreseinkommen beziehungsweise mit dem Monatseinkommen beschäftigen, müssen die Unterschiede angesprochen werden. Bei den Jahreseinkommen liegt der Vorteil darin, dass die Schwankungen besser berücksichtigt werden können. Das heißt, in einem Monat verdient man mehr, in einem weniger. Hier können die Schwankungen besser ausgeglichen werden. Der Nachteil liegt darin, dass bei der rückwirkenden Erfassung von Jahreseinkommen Erinnerungsprobleme auftreten können bei den Befragten und es dadurch zu größeren Messfehlern kommt. Der Vorteil bei dem Monatseinkommen liegt darin, dass man detaillierter, genauere Berechnungen anstellen kann. Hier kann man die aktuelle Position am Arbeitsmarkt mit in die Analysen einbeziehen, das heißt die derzeitige Branchenzugehörigkeit, die Betriebsgröße von meiner derzeitigen Beschäftigung. Diese Informationen gibt es bei den Jahreserwerbseinkommen in den Daten nicht. Zur Methode, wie haben wir sozusagen unsere Risikogruppen herausgefiltert? Wir haben hier Regressionsanalysen angewendet. Das ist ein statistisches Verfahren, mit dem Risiken bestimmt werden können, Wahrscheinlichkeiten, dass ein bestimmtes Ergebnis eintritt. In unserem Fall heißt das, es wird das Risiko, unter die Armutsgrenze zu fallen, berechnet von Beschäftigten, die einen aktuellen Bruttomonatslohn haben in einem unbefristeten Arbeitsverhältnis. Zusätzlich haben wir noch die Unterschiede zwischen 2004 und 2008 miteinander verglichen und ebenfalls sozusagen auf Signifikanz geprüft. Hier ist nochmal eine Auflistung von den Variablen, sozusagen den Untersuchungsgegenstand, habe ich jetzt schon erwähnt, ist eben der Bruttomonatslohn zum Erhebungszeitpunkt in einem Normalarbeitsverhältnis und die Risikogruppen sozusagen als unabhängige Variablen. Hier haben wir uns das Geschlecht angeschaut, aber auch den Bildungsstatus von den Personen. Hier haben wir unterschieden zwischen jenen, die eine Ausbildung abgeschlossen haben, also entweder eine Lehre gemacht haben, einen Fachhochschulabschluss gemacht haben, und jenen, die keine Ausbildung abgeschlossen haben. Die Berufserfahrung haben wir eingeschlossen in Form von Jahren, wie lang war die Person am Arbeitsmarkt schon tätig. Die Berufsklassen wurden auch schon angesprochen. Hier werden zum Beispiel Hilfsarbeitskräfte, Manager, Akademiker unterschieden. Wir bedienen uns hier in den Sozialwissenschaften sehr gängigen Konzept, nämlich den ISCO-Hauptgruppen. Die Betriebsgröße ist es aus theoretischer Sicht plausibel zu unterscheiden, weil kleinere Betriebe eben nicht nach Kollektivvertrag zahlen können, größere aber durch die stärkere Marktposition schon. Wir haben hier drei Kategorien gebildet, einmal die Kleinbetriebe bis zu 5 Beschäftigten, Mittelbetriebe von 6 bis 49 Beschäftigten und Großbetriebe ab 50 Beschäftigten. Weiters spielt die Branchenzugehörigkeit eine Rolle. Wir unterscheiden hier unter anderem, hier sind nur ein paar ausgewiesen, Beschäftigte in der Landwirtschaft, im öffentlichen Dienst, aber auch in personenbezogenen Dienstleistungen im Gastgewerbe. Der Migrationshintergrund ist aus theoretischer Sicht auch plausibel in die Modelle einzubeziehen. Hier definieren wir Migrationshintergrund als, also wenn Personen nicht in Österreich geboren sind und auch keine österreichische Staatsbürgerschaft haben. Und auf Ebene des Haushalts werden noch zwei weitere Faktoren mit einbezogen, einmal Alleinerzieherinnen und kinderreiche Familien, das heißt Familien mit 3 oder mehr Kindern. Das ist unsere Tabelle mit den Trendergebnissen, mit unseren deskriptiven Ergebnissen. Man kann es leider ein bisschen schlecht lesen. Es sind hier 5 unterschiedliche Indikatoren ausgewiesen. Die ersten beiden weisen die Armutsquoten von Brutto- bzw. Nettoerwerbseinkommen aus dem Vorjahr aus, von allen durchgehend Beschäftigten. Hier wird noch nicht unterschieden zwischen Voll- und Teilzeit, sondern nur durchgehend beschäftigt. Der dritte und vierte Indikator weist Armutsquoten wieder von Brutto- und Nettoerwerbseinkommen aus dem Vorjahr, diesmal von den durchgehend Vollzeitbeschäftigten aus. Und der fünfte und letzte Indikator misst die Armutsquote auf Basis des aktuellen Bruttomonatslohns eben in diesem Normalarbeitsverhältnis. Was man hier sehen kann, ist, es sind viele Zahlen, aber was man hier eindeutig sieht, ist, dass zwischen 2004 und 2009 trotz Schwankungen eigentlich die Armutsquote steigt. Also es sind 2004 noch 11,5% und 2009 in der ersten Zeile dann schon 13,2%.
Ja, vielleicht noch ein Lesebeispiel. Also nehmen wir die mittlere Spalte, das sind tatsächlich die durchgehend Beschäftigten in Vollzeit. Also das ist ein sehr hartes Kriterium tatsächlich. Das sind keine Verlierer am Arbeitsmarkt, wenn man die Vertragsform nimmt. 6,8% dieser Gruppe sind 2004 tatsächlich mit einem Lohn unterhalb der Armutsgrenze ausgestattet, brutto. Also wir reden von brutto, vor Abzügen. Netto, deutlich höheres Niveau, 11%. Der Anteil derjenigen, die bei einem Bruttolohn unter die Armutsgrenze fällt, steigt dann eben auf knapp 8% bis 2009, bleibt konstant bei Netto. Also man kann grob sagen, mehr als jeder zehnte Beschäftigte hat, wenn wir netto mal anlegen, das war ja vorhin eine Frage der Kollegin als Kriterium, hat kein ausreichendes Einkommen, um, wie soll ich sagen, den Kühlschrank zu füllen und die Miete zu zahlen. Eigentum wird man davon nicht finanzieren können. Das sind schon ziemlich große Teile der Beschäftigten hier in Österreich und unser Eindruck, es wird nicht so stark wahrgenommen, wie das Thema das eigentlich verdient, sieht man schon bei dieser Folie.
Wie bereits angesprochen, der Anstieg bei fast allen Indikatoren. Was heißt das jetzt in absoluten Zahlen? Diese 13% 2009, das sind ca. 387.000 Personen. Im Vergleich dazu 2004 waren das noch deutlich weniger, nämlich 334.000. 2009 auf Basis des Nettoerwerbseinkommens aus dem Vorjahr sind sogar 564.000 Personen, also fast ein Viertel aller Erwerbstätigen. Wir haben hier noch mehr Zahlen mitgebracht. Das bezieht sich jetzt auf die Strukturanalysen, also die Risikogruppen. Wir wollten hier der Frage nachgehen, wer ist besonders von Working Poor betroffen, wer trägt besondere Risiken. Das ist hier nur tabellarisch dargestellt, sozusagen auch der Vollständigkeit halber. Was wir deutlich sehen anhand der Zahlen ist, dass Frauen ein doppelt so hohes Risiko haben im Vergleich zu Männern von Working Poor betroffen zu sein. Auch die Berufsklassen an sich, also eben Hilfsarbeitskräfte, Fachkräfte in der Landwirtschaft, haben im Vergleich zu der oberen Dienstklasse und der qualifizierten Dienstklasse ein steigendes Risiko. Ein zweiter bitte. Auch die Betriebsgröße ist sehr relevant. Während Beschäftigte in Kleinbetrieben ein vierfach so hohes Risiko haben, von Working Poor betroffen zu sein, ist es bei Angestellten in Großbetrieben um 60% geringer. Also hier sieht man schon sehr deutlich, dass die Betriebsgröße doch entscheidend ist. Auch hinsichtlich der Branchen gibt es Unterschiede. In der Landwirtschaft ist das Risiko fast 5-mal so hoch. Für uns ein bisschen überraschende Ergebnisse, auch im Bankenbereich und im öffentlichen Dienst steigen die Risiken an. Wie zu erwarten war, in den sonstigen personenbezogenen Dienstleistungen ist das Risiko innerhalb von den Branchen fast am höchsten. Und auch der Migrationshintergrund spielt eine Rolle. Hier verhält es sich ähnlich wie bei den Frauen. Das Risiko ist doppelt so groß, 2008. Das haben wir eigentlich jetzt schon alles besprochen. Wie kann man diese Ergebnisse jetzt zusammenfassen? Auf globaler Ebene ist es so, dass es zwischen 2004 und 2009 der Anteil an Working Poor zunimmt Und besonders trotz diesen Schwankungen stabilisieren sich die Quoten auf relativ hohem Niveau, auch im europäischen Vergleich gesehen. Das heißt, diese hohen Anteile bedeuten, dass ein Normalarbeitsverhältnis nicht mehr den ausreichenden Schutz vor Armut bietet und auch nicht mehr die ausreichende Existenzsicherung ermöglicht. Besonders hervorzuheben sind die gestiegenen Risiken vor allem für Frauen, für Personen mit Migrationshintergrund, für Niedrigqualifizierte und in ausgewählten Branchen wie zum Beispiel der Landwirtschaft. Wir kommen auch schon zum Ende. Wo sehen wir weiteren Forschungsbedarf? Man müsste nach den Hintergründen und den Mechanismen fragen, warum sind Frauen und Migranten stärker von Working Poor betroffen, warum sind sie aber auch im öffentlichen Dienst und im Bankenbereich mehr von Working Poor betroffen. Hier müsste man auch mit den 2009 und 2010er Daten diese Strukturanalysen berechnen, auch mit der Frage im Hinterkopf, was hat die Finanz- und Wirtschaftskrise, hat Auswirkungen auf die Gruppe der Working Poor, wie sehen die weiteren Entwicklungen aus, welche Trends kann man nachzeichnen und als letzten Punkt auch über die Relevanz der sozialpolitischen Reformen nachdenken für die Gruppe der Working Poor. Ja.
Danke. Vielen Dank. Ich werde gleich an Sie weitergeben. Sie können ja schon mal mir vielleicht ein Handzeichen geben, wenn Sie eine Frage haben. Möchte aber gern selbst vorab eine Frage stellen. Wie haben Sie auch einen Vergleich gemacht, ob in Österreich zum Beispiel Einzelpersonen reicher werden in der Zeit, wo die anderen armer werden?
Spannender Punkt. Das haben wir wirklich gemacht, tatsächlich. Nicht für dieses Paper oder dieses Buch, sondern wobei, wofür eigentlich? Na, wir haben es jedenfalls gemacht. Und das sehen wir auch tatsächlich. Also die Gruppe der sehr Wohlhabenden, die in etwa doppelt so viel haben, wie der Durchschnitt verdient. Das ist so, wäre ein etabliertes Konzept, um großen Wohlstand zu messen. Das hatte Frau Fritsch vorhin auch gesagt. Also wir haben ein relatives Armutskonzept. Wir haben jetzt keine Grenze, politische Grenze, die der Bundesminister festigt oder der Kanzler oder wer auch immer, sondern diese 950 Euro spiegeln sozusagen den Durchschnitt, den wir in Österreich abbilden können. Das durchschnittliche Einkommen ist hier die Bemessungsgrenze, davon 60% ist dann Armut. Darüber kann man streiten, ob das irgendwie ausreichend ist, ob die nicht bei 55% liegen soll oder bei 80. Darüber wird auch gestritten, aber dieses relative Konzept beinhaltet eben auf den im Prinzip den Durchschnitt in diesem Land abzutragen. Dasselbe auch für Reichtum und Wohlstand. Das entspricht ja auch intuitiv dem, wie wir uns vergleichen. Wir vergleichen uns mit dem gefühlten Durchschnitt und sagen dann, naja, ganz okay oder besser oder heute mal schlechter. Also das ist ja ein intuitives Konzept, auch was wir als Menschen permanent anlegen im Alltag. Reichtum wächst tatsächlich und auch die Gruppe derjenigen, die zwischen den sehr, sehr Wohlhabenden und der Mittelschicht sich bewegen, die wird auch größer. Also insgesamt auch in Österreich haben wir tatsächlich erste Tendenzen einer wachsenden Polarisierung der insgesamten Einkommensverteilung, wobei man auch sagen muss, ganz klar, das Land ist mit einem stabilen, wenn man von außen kommt oder wissenschaftliche Kriterien anlegt und das international vergleicht, mit einem sehr gut funktionierenden Wohlfahrtsstaat gesegnet, mit einem stabilen politischen System, einer funktionierenden Kooperation zwischen Kapital und Arbeit, Arbeiterkammer, wie heißen die anderen? Wirtschaftskammer, ganz genau. Das Niveau dieser Polarisierung ist viel schwächer als in Deutschland ausgeprägt. Deutlich schwächer, kaum zu vergleichen mit Großbritannien oder den USA. Aber sie findet statt. Soweit vielleicht ein Versuch in diese Richtung.
Gibt es von Ihrer Seite schon Fragen? Dann fangen wir da an.
Ich hätte zwei kurze Fragen. Das eine ist, Sie haben angesprochen, die skandinavischen Länder sind bei den Maßnahmen, der Indikatoren der sozialen bzw. auch in der Wahrnehmung wesentlich weiter. Was sind dort dann die wesentlichen politischen Konsequenzen daraus, um die Prozentsätze eben runterzubringen? Der zweite Punkt ist, Sie haben eben Gegebenheiten des Arbeitsmarktes, Öffnungen zu Niedriglohnländern angesprochen. Inwiefern ist das aus gerade soziologischer Sicht interessant zu sagen, in den 60er Jahren waren wesentlichen Gewerkschaftsbewegungen dahin gegeben, den Kuchen, den Wachstumskuchen massiv zu verteilen. Und das Selbstbewusstsein der Arbeitnehmer war dementsprechend nicht, oder war dementsprechend hoch zu sagen, es geht nur darum, wie viel bekommen wir vom Kuchen. Aus heutiger Sicht ist vielfach das Stimmungsbild, dass Arbeitnehmer ständig in einer Gefahrsituation zumindest suggeriert bekommen. Sie sind ständig in einer Umgebung, wo die Gefahr besteht, in diese Situation abzudriften. Ist das vielfach eine wirklich reelle Situation oder eben aufgrund der politischen Diskussion, der gesellschaftlichen Diskussion auch eine Stimmung, die hier doch wesentliche Einflüsse gibt?
Also wenn Sie gestatten, würde ich mit der zweiten Frage anfangen. Ich stimme Ihnen, glaube ich, zu. Man kann es auch empirisch, das ist ja immer der Test für uns, mit großen Statistiken relativ gut inzwischen auch nachweisen oder zumindest erste Indizien finden. In Österreich steigt tatsächlich die Unsicherheit. Der Wohlstand insgesamt, ich hatte es gesagt, es gibt erste Tendenzen einer Polarisierung, aber im Vergleich zu Deutschland, anderen europäischen Gesellschaften ist das alles hier noch sehr, 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 gut sozialdemokratisch organisiert. Ja, es gibt einen hohen Ausgleich und eine starke Solidarität zwischen den unterschiedlichen Gruppen, Interessengruppen. Aber die Unsicherheit wächst deutlich an. Unser Eindruck von den Statistiken, die wir sehen und auch Gespräche, die man führen kann, einfach Mensch zu Mensch. Und ich glaube, es gibt dafür ein paar Ursachen, die man einfach nicht so leicht ausblenden kann. Ich hatte vorhin angesprochen, die Intensität der Arbeitsvollzüge steigt. Also jemand, der in einem Dienstleistungsberuf tätig war, ist vor 30 Jahren, ich hoffe, ich trete keinem zu nahe, vormittags um 9 ins Rathaus gegangen, hat ein paar Mal so gemacht, um 11.30 Uhr war Mittagspause, 14 Uhr Kaffee trinken, 16 Uhr kann man nach Hause fahren. Heute hat derselbe Beschäftigte vielleicht mit derselben Stelle die ganze Zeit 3 verschiedene Projekte am Laufen und muss permanent produzieren und tritt auch in Konkurrenz zu jungen Leuten, die sehr gut qualifiziert sind. Die Arbeitsvollzüge in Österreich als ein Teil einer globalen Wirtschaft sind sehr viel internationaler als je zuvor. Und ich glaube, das ist auch eine Sache, die viele irritiert. Kann ich mir gut vorstellen. Man tritt nicht nur in Konkurrenz gefühlt zu Leuten, die irgendwo in Rumänien sitzen oder in der Slowakei, in der Tschechien etc. Man tritt auch in Konkurrenz zu Arbeitskräften, die von außen zuwandern beispielsweise. Also die Bereitschaft, für dasselbe Geld viel zu tun, wächst bei vielen Gruppen, hier auch am Arbeitsmarkt, da kenne ich alle mit. Also die Globalisierung der Wirtschaft hat tatsächlich eine Folge, oder kann man, glaube ich, tatsächlich am Arbeitsmarkt auch beobachten. Viele Tätigkeiten haben sich sehr, sehr stark verändert. Das kann man nicht so gut messen, also für Ungleichheitsprozesse, also auf der Ebene von Löhnen. Man sieht das aber, wenn man nach Einstellungen fragt. Man sieht also eine wachsende Verunsicherung tatsächlich. Gekoppelt mit einem, wie ich finde, immer noch sehr, sehr, sehr hohen Wohlstandsniveau. Also die Unsicherheit wächst, der Wohlstand ist immer noch sehr, sehr hoch und er wächst eben auch eigentlich. Die Strukturverhältnisse sind weitgehend stabil, wenn man Einkommensverteilung sich anschaut. Unsicherheit geht aber nach oben. Das wäre so meine. Also da gibt es eine Diskrepanz zwischen dem, was wir strukturell feststellen, also relativ hohe Löhne, immer noch eine sehr im Vergleich Europas geringe Ungleichverteilung von Löhnen und einer wachsenden Verunsicherung der Bevölkerung. Also politisch kann man es messen bei Wahlen. Die Gruppen am Rand sind teilweise relativ stark, sage ich mal, als Ausländer, mit aller Vorsicht, mit allem Respekt, der angebracht ist. Ja. Eine Frage? Ach so, und die erste Frage. Skandinavien nur ganz kurz. Also das, glaube ich, ist ein Teil von Gesellschaftspolitik. Also da wird Frauenerwerbstätigkeit seit 30 Jahren ganz systematisch gefördert, auch mit dem Ziel einer gleichen Bezahlung von Männern und Frauen. Das, glaube ich, ist hier in Österreich noch keine große politische Überschrift. Österreich ist wie Deutschland das Land mit dem höchsten Gender Wage Gap. Frauen bei gleicher Tätigkeit ein Fünftel weniger Lohn. In Skandinavien wäre das vermutlich nicht akzeptabel. Eine Partei, die das zu verantworten hat, wird nicht wiedergewählt. Also das ist einfach ein Ergebnis anderer politischer Verhältnisse. Wir finden eben Elemente dieser Förderung der Frauenerwerbstätigkeit auch im Bereich des Wohlfahrtsstaates, also eine Betreuungsquote von Kindern unter 3 Jahren, die liegt bei 80-90%. Das ist, glaube ich, unvorstellbar. Das meint jetzt Ganztagesplätze. Und wir haben andere politische Ziele, was Lohn, Ungleichheit, Lohngleichheit betrifft. Auch das sind so Faktoren, die hier mit reinspielen, würde ich sagen.
Ist es aber auch eben, dass die Frauen gerade so gefährdet sind, genau deswegen, weil die Löhne derart ungleich sind?
Hier in Österreich?
In Österreich, ja.
Naja, es hat viel mit den Strukturen des Arbeitsmarktes zu tun. Aus unserer Sicht gibt eben den typischen Frauenberuf und den typischen Männerberuf. Gehen wir auf den öffentlichen Dienst. Ein typischer Männerberuf ist wahrscheinlich Polizist. Ein typischer Frauenberuf ist Krankenpflegerin, Krankenschwester. Und jetzt würde ich nicht sagen können an der Stelle, dass wir hier gemeinsam feststellen, der Polizist tut etwas Wertvolleres, deswegen muss er besser bezahlt werden. Kriegen wir diesen Konsens hin hier heute Abend? Ich habe große Zweifel. Aber wer legt das fest, dass er besser bezahlt wird? Warum werden Krankenpflegerinnen und andere Personen in typisch weiblichen Berufen so schlecht bezahlt im öffentlichen Dienst? Also das ist eine politische Frage, tatsächlich. Also es ist eine Frage, wie wir als Gesellschaft darüber verhandeln, wie zum Beispiel die Tarifparteien sich für bestimmte Lohngruppen einsetzen. Es ist ein Abbild der tatsächlichen Kräfte- und Machtverhältnisse in Österreich. Frauen sind eben traditionell, was soll ich sagen, jetzt fehlt mir ein neutraler Begriff, aber sie werden eben benachteiligt systematisch. Das bricht langsam auf, glaube ich auch. Frauen haben sehr viel stärker verstanden als Männer, nach den jüngsten Bildungsstatistiken, worauf es ankommt, nämlich tatsächlich eine gute Ausbildung zu bekommen. Sie erzielen als Schülerinnen bessere Ergebnisse in der PISA-Studie. Sie brechen viel seltener die Schule ab als junge Burschen. Sie haben bessere Ergebnisse in der Hochschule. Sie haben häufiger Hochschulabschlüsse. Also die Männer unter Ihnen, die noch nicht in Pension sind, die sollten sich vielleicht warm anziehen. Also wäre meine Hoffnung. Also ich finde, das muss auch diese steigende Bildungsaspiration, das muss entsprechend entlohnt werden auch. Biologische Gründe nochmal? Dass mehr Männer als Frauen, mehr Frauen als Männer geboren werden, glaube ich nicht. Also,
warum? Vielleicht können wir, vielleicht Sie kommen dann nochmal zu Wort.
Ich möchte auf diese große Tabelle noch einmal zurückkommen. Da haben Sie
sagen Sie Stopp.
Nächste, ja. Bruttoerwerbskommen aus dem Vorjahr im Vergleich zum Bruttomonatslohn. Und da kommen eigentlich, wenn wir uns diese Daten von 2004 ansehen, kommen für mich völlig erstaunliche Ergebnisse. Also wenn man den Bruttomonatslohn nimmt, ist die Wahrscheinlichkeit viel kleiner, als wenn man das Bruttoerwerbseinkommen aus dem Vorjahr heranzieht. Ist da zum Beispiel Arbeitslosigkeit in diese Zahlen mit eingerechnet?
Also hier fehlt der 13. und 14. Bestandteil der Löhne. Tatsächlich, also es ist in erster Linie, würden wir jetzt sagen, ein Messproblem. Wir können diese beiden Zeile nicht miteinander vergleichen. Also Frau Fritsch hat es vorhin gesagt, wenn die Angaben, die Menschen geben können über ihr Jahreseinkommen, sind im Regelfall viel präziser über ihr Monatseinkommen. Das klingt nicht sehr intuitiv, aber es ist tatsächlich der Fall. Die Erinnerungs, also die, ja, wobei das war nicht mal richtig, andersrum. Also der 13. und 14. Bestandteil fehlt. Das ist unsere Haupterklärung dafür.
Das erklärt aber noch nicht den Faktor 2.
Sie haben recht. Aber wir haben nur diese Zahlen. Das sind die besten Zahlen, die wir in Österreich haben. Ehrlich gesagt.
Sind das Zahlen? Wurden da die Leute befragt?
Ja, tatsächlich. Es sind mehrere tausend Leute, wie Sie sehen. Also die Angaben, die wir dort haben, beruhen auf der Befragung von 8000 Personen, teilweise sogar über 10.000 Personen.
Und Sie kennen das Problem, dass man in Österreich sein Einkommen nicht sehr gerne bekannt gibt und eher ein niedrigeres Einkommen angibt als
wie gesagt, ja, das kann sein. Aber der Witz für uns an der Stelle ist jetzt nicht die absolute Höhe bei der untersten Spalte. Da sehen wir auch ein großes Problem. Wir sagen dann und ziehen uns auf eine vornehme wissenschaftliche Position zurück. Wir können das nicht genau vergleichen. Wir haben vielleicht zwei Ideen, warum das so abweicht. Wie auch immer, wir sind dann eher an den Strukturanalysen interessiert. Welche Risikogruppen sind denn jetzt innerhalb dieser Gruppe am stärksten betroffen? Und dafür ist dann die Höhe insgesamt nicht ganz so relevant. Also vielleicht können Sie damit Vorlieb nehmen. Besser können wir es auch nicht erklären, oder?
Danke. Nein.
Nina Fritsch hat auch nicht mehr.
Hier vorne.
Dieser Trend Working Poor kommt mir vor, fast stimmungsmäßig, wie wenn das wie das Gravitationsgesetz funktioniert. Es wird immer mehr. Mehr Leute sind betroffen. Das ist fast so wie ein Standard. Das muss so sein. Jetzt würde mich interessieren, weil Sie auch strukturelle Zugänge haben zu dem ganzen Problem, gibt es auch schon Modelle, wo man sagt, so kann man das auch stoppen oder wieder geringer machen. Sie haben selber gesagt, das Kapital hat gewonnen, Punkt. Gibt es Überlegungen zum Beispiel zum bedingungslosen Grundeinkommen? Was würde das bewirken in dieser Sache? Das würde mich ein bisschen interessieren.
Also man kann eine Antwort eigentlich ganz einfach geben. Also wenn wir den Mindestlohn hier einführen, der liegt wohlmöglich bei 1000 Euro und wir sagen nicht, unser politisches Ziel lautet, die Gewerkschaften und die Arbeitgeberverbände sollen sich da irgendwie drauf einigen, sondern wir sagen, wir führen ihn ein flächendeckend für alle Beschäftigten, dann haben wir das Problem Working Poor in Österreich eigentlich ein gutes Stück weit gelöst. Das kann man, glaube ich, so einfach formulieren, denn der Mindestlohn wird irgendwo bei 1000, 1200 Euro liegen, nach meinem Verständnis. Wenn man es den Tarifparteien überlässt, passiert Folgendes. Die Branchen, in denen die Arbeitnehmerverbände sehr stark sind, schaffen das und sie erzielen Abschlüsse, die deutlich über diesen 1000, 1200 Euro liegen. Dann liegen Mindestlöhne bei 1700 Euro. Dann ist das Problem für die Beschäftigten gelöst. Metallindustrie. Der Witz ist jetzt aber der folgende. Auch in der Metallindustrie zahlen nur 70% der Firmen nach Tarif, inzwischen Tendenz nach unten Richtung 60%. Es gibt viele andere Branchen, also gerade im Dienstleistungsbereich, wo Tarifverträge die Ausnahme sind. Also die Antwort würde eigentlich lauten, tatsächlich die Instrumente, die bekannt sind, die auch in Österreich seit, wie vielen Jahren wird es diskutiert, der Mindestlohn? Sie wissen es vielleicht besser, 5 Jahre, 10 Jahre, ist mir nicht klar. Es gibt eine lange Debatte darüber. Inzwischen hat man sich zwischen den Schwarzen und den Roten darauf geeinigt, es geht Richtung, die Tarifparteien sollen das irgendwie klären miteinander. Das ist aber wirklich ein fauler Kompromiss. Ökonomische Folgen der Einführung des Mindestlohns, das sagen immer die Schwarzen, ja, ganz schlimm, steigende Arbeitslosigkeit, das war ein Argument der neoklassischen Ökonomen aus den 80er Jahren. Inzwischen gibt es eine Vielzahl von Studien, die nachweisen, dass das nicht der Fall ist per se. Viel mit den gesellschaftlichen Rahmenbedingungen zu tun, hat viel damit zu tun, ob das in einem Hochtechnologieland eingeführt wird, wo ohnehin der Anteil derjenigen, die davon betroffen ist, klein ist und die Volkswirtschaft davon lebt, wie Österreichs Volkswirtschaft eben im Prinzip erfolgreich in den globalen Markt integriert zu sein mit Hochtechnologieprodukten und anderes mehr. Es hat damit zu tun, wie die demografische Struktur aussieht, in wie viele Junge, wie viele Alte sind auf dem Arbeitsmarkt und so weiter und so fort. Also diese Catch-all-Phrase der Schwarzen, die Arbeitslosigkeit steigt, das ist schlichtweg falsch. Dass sie es vertreten als Konservative ist okay, aber es lässt sich nicht belegen. Ja. Also das wäre eine Möglichkeit. Was ich, glaube ich, nicht... Ach so, lassen wir es, ich rede eh zu viel.
Ja. Na, mich hätte interessiert, ob zum Beispiel die Verteilung, also dass man die Löhne anders verteilt, weil also vor der Wirtschaftskrise war, glaube ich, bei den Banken in den USA von einem Angestellten zu einem Manager war das 1000-fache, was man dort verdienen konnte. Ne? Die Frage ist einfach, ist diese Spanne einfach zu groß? Die wird ja immer größer, die ist in den letzten 30 Jahren enorm gestiegen. Wäre es hilfreich, wenn einfach die Verteilung anders aussehen würde, wer welchen Lohn verdient?
Tja, klar. Aber ist das real? Also ich glaube, das mit den Mindestlöhnen ist wesentlich realer. Also schaffen das die Gewerkschaften und schaffen das die Beschäftigten, sich darüber zu verständigen, dass Tarifverträge anders gestaltet werden sollen. Kann man produktive Leute, die in der Privatwirtschaft tätig sind, kann man denen mitteilen, dass ihre Einkünfte reduziert werden durch Besteuerung oder was auch immer. Also ich glaube, der Zug ist ein Stück weit abgefahren. Also die politischen Verhältnisse sind nicht mehr danach, nach meinem Eindruck. Also wenn man jetzt Österreich mal im internationalen Kontext sieht, es gibt trotz dieser großen Krise weltweit eben tatsächlich Gewinner. Also wir können das für Deutschland, aber auch für Österreich zeigen, die Summe der... Also das gesamte Volkseinkommen setzt sich jetzt anders zusammen als noch vor 20 Jahren. Also der Anteil des Volkseinkommens, der aus abhängiger Beschäftigung erwirtschaftet wird, sinkt. Einfach eine Tendenz in Europa. Und der Anteil des Einkommens aus Besitz, Aktien etc. pp. Steigt. Eine globale Tendenz. Kann man nichts gegen machen. Innerhalb dieser schrumpfenden Lohnsumme wächst die Lohnungleichheit. Und was ist das, was haben wir da als Erklärung als Soziologen? Das ist eben ein Abbild des strukturellen Wandels am Arbeitsmarkt, dass eben eine Klasse von Beschäftigten mit hohen Qualifikationen, mit einem hohen Durchsetzungspotenzial, mit der Fähigkeit, auch Partikularinteressen deutlich zu artikulieren gegenüber Arbeitgebern und anderen Beschäftigtengruppen, dass die eben mächtiger wird. Das ist eine Frage von politischen Verhältnissen. Wir heute Abend können nicht entscheiden, dass es anders ist. Also wenn, dann Sie und alle anderen in Linz und so weiter, Oberösterreich, Unterösterreich, Kärnten, Wien, naja, etc. Also,
ja, hat es nicht so viel mit der Regulierung zu tun?
Also es fängt vielleicht mit der Aufklärung an, dass man über solche Themen redet, dass man da ein Medium findet, wo man sich darüber austauscht, dass die Gewerkschaften hier in Österreich ein bisschen eine andere Politik machen. Also ich denke, da könnte es anfangen, dass jemand das Ungleichheitsthema für sich entdeckt, politisch. Vielleicht jetzt nicht die am rechten Rand, die machen das ja schon. Ich weiß aber nicht, die Sozialdemokratie hat kein Interesse an dem sozialen Thema, mein Eindruck. Ja, und so weiter. Also es ist Gemengelage, ja.
Mich würde interessieren, inwiefern die Tatsache, dass Working Poor steigen, also Menschen, die mit Vollbeschäftigung nicht auskommen können, was sagt das aus über andere Gruppen, wie zum Beispiel die neuen Selbstständigen? Das ist ja eigentlich auch eine Kaste, die sozusagen jetzt in Österreich eher eine neuere Erfindung ist, wo man Leute recht begeistert hineingetrieben hat, sage ich mal fast schon, ohne ihnen zu sagen, was das wirklich bedeutet. Und mir scheint der Eindruck eben schon gegeben, dass das eben auch eine steigende Anzahl von Leuten ist, die sich wirklich fast um ihr Leben laufen, um dann irgendwie vor eine Tatsachen gestellt zu werden. Wie hängt das zusammen? Kann man das irgendwie darstellen?
Also da haben Sie recht, die Gruppe der atypischen Beschäftigten wächst deutlich. Working Poor, wir haben ja hier ganz dezidiert nur die Personen im Normalarbeitsverhältnis untersucht. Aber der Anteil der atypisch Beschäftigten wächst. Es ist immer noch eine sehr kleine Gruppe. Das liegt aber auch daran, dass die Daten sozusagen nicht da sind. Also es gibt noch sehr wenige Daten, die das adäquat abbilden können. Die Statistik Austria erhebt das zwar jetzt seit 2004, 2005, aber da fehlt noch sehr viel an Datenmaterial, mit dem man dann auch langfristige Trends abbilden kann, Entwicklungen nachzeichnen kann.
Wobei mich da zum Beispiel...
Ganz kurz, vielleicht nur eine Ergänzung. Wir haben einen harten Test eigentlich gemacht. Wir haben wirklich die Normalarbeitsverträge angeschaut, Leute mit 40 Stunden, 35 plus, also und ohne Befristung. Also das ist der Kern des Arbeitsmarktes in Österreich, wo wir intuitiv sagen würden, wer einen solchen Vertrag hat, der sollte eigentlich ein gutes Geld verdienen. Denn er wird hart dafür arbeiten heutzutage. Die Randgruppen, von denen Sie reden, die haben wir explizit zunächst ausgeschlossen, denn wenn es im Kern anfängt zu bröseln, dann glaube ich, ist die nächste These genau die, die Sie formulieren, an den Rändern erst recht. Und das kann man auch zeigen, wobei Frau Fritsch recht hat, das ist noch eine kleine Gruppe und sie ist sehr schwer erreichbar. Also diejenigen, die solche Verträge haben und 2 bis 3 Arbeitsstellen, die sitzen nicht zu Hause und warten auf den Telefonanruf eines Umfrageinstitutes. Die sind auch abends nicht zu Hause, wenn die vorbeikommen und klingeln, denn sie haben ihren Job von 8 bis 22 Uhr und ans Handy können sie nicht gehen, weil sie arbeiten müssen. Das heißt, sie sind in den Untersuchungen, die wir haben, in den Bevölkerungsumfragen unterrepräsentiert. Grob würde man sagen, die Statistik Austria redet so von 50 bis 100.000 Personen, die davon betroffen sind. Mein Tipp wäre, es liegt deutlich drüber, es ist eine Dunkelziffer. Okay, soweit der Kommentar.
Aber gibt es zum Beispiel längere Zeit auch in Deutschland gelebt und gearbeitet und mir kam vor, da gab es eben diese Tendenz hin, neben diesen ganzen Praktikumsplätzen zum Beispiel, wo Leute für 400 Euro Vollzeit erwerbstätig arbeiten, aber eben nur 400 Euro bekommen und abhängig davon sind, was die Eltern beizahlen, gab es auch eine Tendenz vom Arbeitsamt, die Leute in eine Selbstständigkeit zu bringen. Also indem man ihnen nahelegt, eine Ich-AG zu gründen, Überbrückungsgeld in Anspruch zu nehmen, damit sie rausfallen aus ihren Statistiken. Wie sehen Sie das?
Ja, das ist sicherlich vergleichbar mit dem, was wir auch in Österreich hier haben. Also ist das per se negativ? Das will ich auch nochmal hinterfragen. Also wir können ja als neutrale Wissenschaftler immer auch versuchen, sozusagen Argumente abzuwägen und sind nicht so schnell in politischen Diskussionen verfangen, obwohl wir es auch können und das auch liefern können, das Material. Was ist die Idee von dieser neuen Selbstständigkeit? Was ist die Idee, die eigentlich dahinter steht? Ich glaube, man kann das auf einen Punkt bringen. Übergangsarbeitsmärkte. Also das betrifft jetzt Deutschland. Und ich glaube, die Idee in Österreich lautet eigentlich ähnlich. Also wenn man die Wahl hat zwischen einer hohen, strukturell verfestigten Arbeitslosigkeit, das Problem hatte Österreich in den letzten 50 Jahren, glaube ich, nie, aber Deutschland hatte das. Ein 3-mal so hohes Level im Prinzip. Im Osten, also Richtung Polen, 5-mal so, 6-mal so hoch wie hier. Also im Prinzip Arbeitslosigkeit als Normalerfahrung. Im Unterschied zur Beschäftigung als Normalerfahrung. eine Migration innerhalb von Deutschland aus den östlichen Ländern in die westlichen Länder bis nach Österreich, bis nach Holland und so weiter. Lustigerweise bis nach Polen, bis nach Skandinavien von 3 Millionen Menschen zwischen 90 und 2011. Also da ist ein riesiger Anteil der Bevölkerung gewandert, weil die Ökonomie so schlecht ist. Hat man jetzt die Wahl zwischen einer hohen, verfestigten, strukturellen Arbeitslosigkeit und einer wachsenden Selbstständigkeit, der Versuch, Leute zu befähigen, ihr eigenes Schicksal in die Hand zu nehmen, würde ich immer auch sagen, oder die Wahl zwischen einer solchen Form von Beschäftigung und vielleicht auch schlecht bezahlten Jobs im Dienstleistungsbereich, würde ich schon sagen, die Idee lohnt, dass man sagt, man kreiert einen sogenannten Übergangsarbeitsmarkt, wo in der Tat auch dezidiert schlechte Löhne gezahlt werden. Das ist aber vielleicht die bessere Idee, als die Leute in Arbeitslosigkeit zu belassen, mit der Vorstellung, das ist eine Übergangsepisode, wie ein Durchlauferhitzer. Gibt es das bei Ihnen? Wasser kommt immer durch, Neues wird erhitzt und fließt weiter. Das war die politische Idee von Schröder, beziehungsweise Günther Schmid, dem Ökonomen, der das erfunden hat. Und ich glaube, es ist auch hier die Idee, also dass Leute, statt arbeitslos zu sein und vielleicht bei ihren Eltern weiter zu wohnen, das ist ja auch für einen jungen Menschen nicht toll. Also der kennt die Eltern schon, ist alles gesagt im Prinzip. Nach 25 Jahren weiß man, was los ist. Vielleicht ist es auch an der Zeit, dann mal zu gehen. Und wenn man keinen Job hat, kann man das nicht. Also das ist für alle Beteiligten vielleicht gar nicht so angenehm. Also wenn man dann gehen kann, man wird schlecht bezahlt, mit der Idee, dass das eine Chance eröffnet, vielleicht dann doch später diesen anderen Job zu kriegen. Das, glaube ich, war das politische Ziel. Und ich kann dem auch eine Menge abgewinnen. Das Witzige daran ist allerdings dann doch wieder, witzig ist eigentlich kein guter Begriff, das hat nicht funktioniert in Deutschland. Also wir haben eher eine Verfestigung von Tätigkeiten, die auf Dauer schlecht bezahlt sind. Und Leute, die aus diesen Jobs rauskommen und in ein Normalarbeitsverhältnis, ein gut bezahltes Verhältnis hineinkommen, die ist doch sehr, sehr klein. Und das glaube ich, hier für Österreich nicht wirklich einschätzen zu können. Könnte sich ähnliche Tendenzen vorstellen. Also, schöne politische Idee, Umsetzung, naja.
Ich wollte fragen, gibt es auch irgendwelche Untersuchungen, was diese Leute machen, wenn sie arm sind? Ich meine, sie müssen ja von was leben. Gibt es da eben sehr viele, die einen Zweitjob machen oder geht das mit Förderungen oder Subventionen? Von was machen diese Leute, die Working Poor?
Verzichten in erster Linie, denke ich mir. Was wir jetzt hier nicht dabei haben, sind sozusagen die individuellen Verzichten, auf Lebensstandard verzichten. Welche andere Wahl hat man? Was wir hier nicht dabei haben, sind die individuellen Strategien, damit umzugehen. Also wir haben keine Daten, das sind ja jetzt große Bevölkerungsstatistiken, tatsächlich 10.000 Leute mit der Idee, das ist repräsentativ für Gesamtösterreich. Was wir nicht wissen, wie geht ihr damit um, wenn es euch so geht? Das können wir aus den Daten nicht ableiten. Was wir ein bisschen gemacht haben, wir haben uns auch mal angeschaut, die Einstellung, die Leute haben, die in verfestigten Armutslagen leben und die nicht in Armut leben, gibt es da sehr starke charakteristische Unterschiede. Also so mit der Idee, wie geht man damit um, wie geht es einem eigentlich dabei? So groß sind die Unterschiede eigentlich nicht. Es gibt ein paar, aber es wäre eher so ein Beleg dafür, dass eben in Armut lebende Menschen auch einen Bevölkerungsquerschnitt durchaus abbilden können. Man gerät da rein und kommt da auch wieder raus unter Umständen. Es gibt eine hohe Mobilität, sehr viele Ausstiege. Also eine typische Armutskarriere in Österreich geht nicht länger als einige Monate eigentlich. Also der kleinste Anteil von denen, die mehrere Jahre am Stück in Armut leben, das liegt bei etwa, ich weiß nicht, hat der Bernhard gemacht, bin mir nicht ganz sicher, ich würde mal sagen, 10%, 15% von denen, die 2004 arm waren, sind auch noch 2009 arm. Also es gibt eine hohe Mobilität, Einstiege, Ausstiege. Daher kommt auch die Idee der Entgrenzung. Also es sind sehr viel mehr Leute betroffen, auch aus den Mittelschichten, als man das immer annimmt. Wie gehen die damit um? Also Verzicht tatsächlich. Also Verzicht der Teilhabe an kultureller Partizipation, an sozialen Aktivitäten. Das ist wahrscheinlich die Antwort und Verzicht im Konsum. Also, aber das ist nur an der Oberfläche gekratzt, wie es einem wirklich dabei geht, wenn man auch symbolisch ausgegrenzt wird, wenn man sich das Ticket für den öffentlichen Nahverkehr vielleicht nicht mehr leisten kann, wenn die Tochter, die zur Schule geht, die Kleidung, die Jeans oder die Tasche, die man unbedingt braucht im Jahr 2011, wenn man die nicht kaufen kann, naja. Das sind natürlich dann tatsächlich Konflikte, die real sind und die schmerzhaft sein können, aber diese Daten haben wir nicht. Das wäre eher was für eine kleine qualitative Studie, wo man Biografien rekonstruiert, Interviews führt, mit Leuten tatsächlich in Kontakt tritt. Machen wir auch in unserem Arbeitszusammenhang, sind wir aber gerade erst am Anfang. Also
eine Anmerkung vielleicht noch dazu, weil Sie gesagt haben, ob ein Zeitjob bei 35 Wochenstunden oder plus 35 oder mehr Wochenstunden ist dann der zweite Job schon möglich, aber wahrscheinlich nicht in der Mehrheit der Fall. Deswegen.
In den USA übrigens wäre das ein typisches Muster, zwei Jobs. Also die Working Poor haben dort sehr, sehr häufig zwei Tätigkeiten, also 8 plus 4 zum Beispiel oder auch 8 plus 8. Hier noch nicht so sehr.
Ja, ich wollte eine Frage zu dem stellen. Es gibt da, die Gruppe der Leute nimmt da auch zu, die eben mehr wie einen Job haben. Also Frauen, die zwei Putzjobs haben, fallen da nicht bei ihnen rein in die Working Poor, weil das, die haben ja auch kein normales Arbeitsverhältnis. Die haben eventuell zwei Putzjobs oder Frauen, die ein paar Stunden, was weiß ich, als Krankenpflegerin arbeiten und dann in der Früh Zeitungen austragen. Ja? Oder Männer, die am Wochenende dann Taxi fahren. Und ich vermute, dass die Gruppe dieser Leute auch zunimmt und mich würde interessieren, ob Sie da Daten haben, wie groß diese Gruppe ist. Und ich arbeite zum Beispiel in einem Bereich in der psychosozialen Versorgung. Bei uns nimmt der Anteil des Normalarbeitsverhältnisses drastisch ab. Die Leute arbeiten fast nur mehr Teilzeit und nur mehr zeitlich begrenzt. Und mich würde interessieren, ob Sie das auch irgendwie im Blick haben, wie sich diese Art von Arbeitsverhältnissen entwickeln.
Also wir nehmen auch an, dass die Kombinationen gerade von atypischen Beschäftigten deutlich zunimmt. Also entweder freier Dienstnehmer und Werkvertrag oder Teilzeit beschäftigt und ein befristetes Arbeitsverhältnis. Da stoßen wir wieder auf Grenzen von den Daten. Also gerade weil diese atypischen Beschäftigungsverhältnisse erst sehr kurz erhoben werden, kann man da noch nicht so viel sagen. Es gibt nicht so viele, sie sind unterrepräsentiert in den Daten, aber die Tendenz ist so, dass es steigt. Also dass diese Kombinationen von zwei, vielleicht sogar drei Beschäftigungsverhältnissen zunimmt.
Und wir planen tatsächlich ein Projekt, ein größeres Projekt, was wir über ein paar Jahre auch bearbeiten wollen, wo wir jetzt sehr viel Geld versuchen zu beantragen, wo wir genau dieses Thema auch aufgreifen im Übrigen. Also die Kombination unterschiedlicher Formen atypischer Beschäftigung. Wir wollen dazu originäre Daten erheben, die hier nicht so mit drinstecken, andere Fragen stellen, andere Personen auch befragen am Arbeitsmarkt, um genau diesem Thema nochmal dezidierter nachzugehen. Nicht so sehr mit der Perspektive auf Armut, sondern eher auf die Frage, wie der Kollege das formuliert hat vorhin. Also wie sieht eigentlich die Realität am Arbeitsmarkt aus inzwischen? Ist es nicht so, dass die Gruppen, die am Rand sind, also wir haben ja wirklich den Kern uns angeschaut, weil wir der Meinung sind, wenn das bröckelt, tatsächlich, wie ich es gesagt habe, das ist ein harter Test für strukturelle Veränderungen und wir sehen Veränderungen. Die Ränder ist der nächste Schritt. Wir sind ja noch jung. Mal schauen, was wir die nächsten 20, 30 Jahre so. Aber Sie haben recht, ein wichtiges Thema, glaube ich, unbedingt auch. Ja. Also wir waren im Kern, da verändert sich was, an den Rändern auch. Das beobachten wir, wenn wir im Prinzip mit unseren Freunden, Bekannten reden, die junge Generation anschauen, wie die auf dem Arbeitsmarkt integriert ist. Das ist Alltagswissen. Und auch hier würde ich mal sagen, Frau Fritsch hat es angesprochen, es gibt einen großen Forschungsbedarf und bisher sehr, sehr wenige Studien, die das eigentlich wirklich thematisieren.
Gerade in Österreich.
Genau. Ja. Österreich ist da. Also wer Soziologie studiert hier unter den Jüngeren oder noch nichts vorhat in den nächsten 5 Jahren, der sollte mal in die Richtung gehen. Kann man vielleicht sogar ganz gutes Geld verdienen. Nochmal?
Zahlt sich noch aus, dorthin zu gehen.
Toller Beruf. Toller Beruf.
Vielleicht nochmal zu diesem Thema eben von den Randgruppen. Ich habe heute im Standard einen Artikel gelesen von einer freien Journalistin in Deutschland, die eben über ihre letzten 10 Jahre gesprochen hatte. Die hatte anfänglich einen Bucherfolg gehabt, hat aber nicht, und hat die letzten 10 Jahre mit freien Jobs gelebt, ist aber auch zeitweise auf Hartz IV gewesen und so weiter und hat ein großes Spektrum durchlaufen in den letzten 10 Jahren. Was ich aber besonders interessant war, waren die Kommentare, die unten im Standard noch zu lesen waren, wie selber schuld. Warum sucht man sich nicht was Ordentliches? Ne? Und lernt irgendwer, also wenn man irgendwie glaubt, also einer von diesen Kommentaren war, nicht jeder kann Goethe sein und man soll sich einfach realistisch den Tatsachen irgendwie stellen. Der andere war, dass man sich einmal einen ordentlichen Beruf hätte suchen sollen. Wie ist es mit den Personen, die jetzt Working Poor sind, die nach ihrer Studie, wie sehr wird ihnen die Schuld selbst zugewiesen?
Naja, erstens würde ich sagen, man sollte solche Kommentare nicht lesen. Das bringt einfach nichts.
Und gerade im Standard sind die Kommentare schon teilweise auch sehr.
Das sind Leute am Werke, die haben sehr viel Zeit und das ist wirklich, was soll ich sagen, das das, also wenn man sich, gut, ach, was soll ich dazu sagen? Also das ist vielleicht auch eine Form von Literatur und eine Form von Öffentlichkeit, die wichtig ist und so weiter, aber wer sich das anguckt, also nichts gegen Sie, wer sich das anguckt, der hat auch zu viel Zeit, also ich weiß nicht, was das bringt. Dahinter steckt die Frage selber schuld. Also ich würde sagen, nein. Ich würde sagen, tatsächlich nein. Also gehen wir mal auf die Ränder, die freien Dienstnehmer, Werkvertragsnehmer, die in Österreich immer größer werdende Schicht von hervorragend qualifizierten jungen Leuten, die keinen Job findet wie die eigenen Eltern oder die älteren Geschwister. Die Gruppe wächst. Und ich sehe schon, dass das ein Drama ist, weil es ist die am besten qualifizierte Generation, die Österreich jemals hatte. Das sind die Leute, die nach internationalen Standards ausgebildet wurden, die über Sprachfähigkeiten verfügen wie keine Generation vor ihnen, die tatsächlich die internationale Ökonomie, Verwaltung, Wissenschaft beherrschen, wegen mir Journalismus können, wie noch nie zuvor und trotzdem eben die schlechtesten Bedingungen haben für eine gute Integration in den Arbeitsmarkt. Das ist schon ein großes Drama, keine Frage. Aber auch das ist eine politische Frage und auch hier will ich jetzt keinem zu nahe treten und will aber sagen, mit Blick auf die demografische Realität und die Realität der politischen Machtverhältnisse und eine zum Beispiel unglaublich starke Lehrergewerkschaft, die im Co-Management Regierung betreibt, da wird man nicht rangehen. Und das ist natürlich eine Realität, die man auch anerkennen muss. Und da können wir tausendmal reden, besser ausbilden. Ihr seid selber schuld. Das ist nicht, glaube ich, die Realität. Die Realität ist sozusagen, die Kräfteverhältnisse sind so, dass sie eher zu Ungunsten der jungen Leute derzeit sich darstellen. Was ich damit nicht sagen will, ich will damit nicht die Lebensleistung der älteren schmälern, die dieses Land auch aufgebaut haben, hier nach den nach dem Zweiten Weltkrieg und den 50er Jahren, die Russen waren noch nicht lange weg und so weiter und so fort, das ist keine Frage. Aber ich sage einfach mit Blick auf die Realität, die Jungen stehen tendenziell schlechter da als jede andere Generation der Jungen vor ihnen. Insofern mit selber Schuld eher die Eltern, die sie bekommen haben. Aber das ist jetzt sehr negativ. Also die Jungen können nichts dafür. Wie gesagt, sind am besten ausgebildet, waren in den europäischen Hauptstädten für irgendwelche Praktika etc. Also wenn dann nochmal an die Adresse der Gewerkschaften, an die Adresse der Sozialverbände, an die Adresse der eigenen Eltern und Großeltern gerichtet, wie wollen wir leben? Also eine große politische Frage. Wie wollen wir das verteilen, was wir haben? Ein unglaublich reiches Land. Wie gehen wir damit um? Es ist ein Generationenkonflikt da, der wird sich weiter verschärfen. Die Macht der Alten wird zunehmen. Sie werden mehr Macht haben in 10 Jahren als je zuvor. Das ist unsere Realität. Und naja, so wäre mein Versuch.
Das ist eine gute Frage mit Selbstschuld. Mein Statement ist schon etwas vorweggenommen worden. Welchen Einfluss habe ich überhaupt als Working Poor? Wie kann ich meine Situation wirklich aktiv verbessern? Welche Chancen habe ich eigentlich, mein sogenanntes Selbstschuld zu verbessern?
Naja, ich würde sagen, bewerben. Bewerben, in Bildung investieren und so weiter und so fort. Also was wir Ihnen zeigen können, das hat Frau Fritsch angesprochen, das ist so ein bisschen durchgerauscht vielleicht. Die Person mit sehr wenig Bildung, mit höchstens Pflichtschulabschluss oder weniger, die in Tätigkeiten beschäftigt sind, für die man keine Qualifikation braucht, die haben mit die allerhöchsten, ganz kurz, ich versuche es noch einen Satz weiter, die allerhöchsten Risiken, wachsende Risiken, nicht nur die höchsten, sie wachsen. Die Antwort wäre tatsächlich, erstmal individuell sich selbst mobilisieren, mehr in die eigene Bildung investieren und wenn das zu spät ist, in die Bildung der eigenen Kinder. Es gibt keine Logik, keine gesellschaftliche, ich finde das greift, wenn man das argumentiert, finde ich, greift man wirklich zu kurz. Die Gesellschaft ist schuld, dass wenig Bildung reproduziert wird. Nein, es sind in erster Linie die Eltern auch, die sich da nicht kümmern und ihren Kindern nicht hinterherlaufen. Und die älteren Geschwister. Und es ist eine Kultur der Bildungsverweigerung da tatsächlich. Also Bildung ist kein Gut mehr für viele, nach dem man strebt. Das ist aber eine ganz schlechte Strategie. Das heißt, daran.
Da fühle ich mich richtig selbst angesprochen. Wie habe ich die Chance, für Bildung, für die eigene, für die der Kinder zu sorgen, wenn ich jetzt aktuell im Kampf bin, als Alleinverdiener für eine Familie zu sorgen mit 5 Kindern? Hm. und da man alleine schauen muss, die Wohnsituation in den Griff zu bekommen. Wenn ich jetzt eine günstige Wohnung kriege, dann brauche ich ein oder zwei Autos, um eben Bildung für die Kinder zu bekommen. Das ist ein zusätzlicher Aufwand, der notwendig ist. Und mehr wie 60, 70 Stunden in der Woche arbeiten,
ja, ist schon klar.
Wird schwierig. Vor allem gerade im Leasingbereich, bei der Wirtschaftskrise, da ist man sehr von außen abhängig. Bin ich selbst schuld, hätte keine fünf Kinder. Ne?
Das formuliere ich ja nicht. Ich sage ja, also es ist schwer für mich. Also ich kenne Ihre individuelle Situation nicht. Das ist jetzt wirklich viel verlangt. Ist auch eine gute, ist eine gute Frage. Das ist ein harter Test für die Wissenschaft, die Betroffenen etc. Ich kenne Ihre Situation nicht. Das ist für mich sehr schwer. Das kann ich schwer beantworten. Ich habe es ja ein bisschen versucht, mit Blick auf ein größeres Bild. Und ich bin ja auch, oder wir sind Leute, die tatsächlich ausbilden, ganz aktiv auch in der Ausbildung von jungen Menschen engagiert sind und selbst an der Universität, auf der Akademie, wie soll ich sagen, also man sieht einen Verlust an Bildungsaspirationen, das ist ganz, ganz stark ausgeprägt. Also eine Sprache, also ich habe vorhin die jungen Leute gelobpreist, die so toll ausgebildet sind wie nie, aber das sind die, die einen Abschluss schaffen, das ist die Spitze der Pyramide. Aber ganz unten, wenn die ankommen, nach dem Matura, das ist schon verheerend zum Teil. Also es sind Vermeidungsstrategien. Man will nichts mehr lernen heutzutage, man will es aus Wikipedia rauskopieren. Naja, und da fängt es halt in der Schule schon an. Da fängt es bei den Lehrern an. Auch das ist korrekt. Das ist korrekt. Aber was kann ich sagen? Ich komme von der Analyse dieser Zahlen. Jetzt kommen Sie als Betroffener und sagen, Sie haben fünf Kinder.
Vielleicht nehme ich
schwer. Für mich sehr schwer zu beantworten.
Ich finde es ja gerade toll, dass es einmal an die Öffentlichkeit kommt.
Ja. Verbündete suchen, die familiären Ressourcen mobilisieren, das Sozialamt nerven, ich weiß es nicht. Also die Kinder müssen viel mehr machen als bisher. Sie müssen alles abgeben. Die sollen selbst irgendwie sich durchkämpfen. Ich habe keine Ahnung. Wir müssten ihre Kinder jetzt noch gemeinsam
vielleicht
trinken wir nachher ein Bier zusammen.
Genau, ich wollte sagen, vielleicht kann man das auf das informellere Gespräch dann zurückbringen.
Ich versuche das Ganze mal von der anderen Seite aufzuholen. Haben Sie erhoben oder haben Sie Hinweise darauf, was die Working Poor, vor allem die im Kernbereich, immer noch dazu treibt, ihren Job zu machen, statt den Spieß umzudrehen und sich von der Gesellschaft erhalten zu lassen?
Tja, warum geht man arbeiten und ein Lohn ist sehr schlecht? Also weil man vielleicht keine Wahl für sich sieht, ja? Warum, weil man mit der dritten, vierten, fünften Bewerbung gescheitert ist. Oder weil man möglicherweise eben auch schwache Aspirationen hat, also selbst nicht die Kraft entwickelt individuell. Wir sind wieder bei den Gewerkschaften. Ich hatte das eigentlich nicht, wir hatten das nicht vor, dass wir hier so eine Gewerkschaftskritik formulieren. Aber naja, die hat schon die Tendenz, sich um die Starken zu kümmern und nicht um die Schwachen. Also die ganz schwachen Working Poor sind schlecht vertreten. Finden wir das von irgendeinem Gewerkschaftsvertreter, der ruft eher, die Pension der Lehrer dürfen nicht gekürzt werden. Das ist auch völlig okay. Das soll der mal auch machen. Aber der zweite Satz fehlt, die schlecht bezahlten. Was ist mit denen? Also das heißt, auf der Ebene sozusagen der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer ist eben auch aufgrund der, wir hatten es ja angesprochen, das sind vor allem kleine Betriebe.
Interessant ist, das sind die kleine nie streiken. Das sind die nie streiken. Und
genau, die kleinen Betriebe.
Und die sind auch nicht so organisiert.
Der Chef wird denen sagen, da ist man zu fünft, ja. Und zwei davon haben eben nur die 1000 Euro. Also wir ziehen eine Grenze bei 950. Wir können ja nicht behaupten, dass die 1100 verdienen, besser dran sind, wirklich real, als die mit 980. Ist genauso prekär, 100 Euro mehr. Wenn die anfangen zu sagen, wir drehen den Spieß um, was macht der Chef? Der macht so, schickt ihn nach Hause und sucht sich einen anderen, der das macht. Und der findet einen in Europa. Der muss nicht aus Österreich kommen. Das ist dem Chef egal, weil er ist in einer kleinen Firma. Er wird irgendwas produzieren, was unglaublich billig ist, wofür man keine Qualifikation braucht. Das heißt, die Macht dieser Beschäftigten aufgrund des wachsenden Anteils von auch Kleinbetrieben ist eben sehr klein. Ihre tatsächliche Verhandlungsmacht ist klein. Und sie haben keine Lobby gesellschaftlich. Wäre so ein vorsichtiger Versuch. Ansonsten sind es wahrscheinlich tatsächlich Familienmütter, Familienväter vielfach, die sagen, ich kann mir das ja niemals leisten, dagegen vorzugehen. Das Beste, was ich schaffen kann, ist, vielleicht einen besseren Job zu finden. Aber auch der muss mit einem kurzen Arbeitsweg verbunden sein. Wenn der mit 40 Kilometer Autofahrt pro Tag verbunden ist, kann ich das nicht machen. Also die Erfordernisse sozusagen der modernen Ökonomie mit grenzenloser Mobilität und Arbeitszeiten, die nicht reguliert sind und so weiter, das kollidiert ja auch. Vielleicht sind es ja häufig Jobs. Genau. Außerdem, genau, aber auch die Zeit. Also es ist die Verhandlungsmacht tatsächlich. Also wenn wir davon ausgehen, dass der Arbeitsmarkt tatsächlich so funktioniert, neoklassisch, wie die Ökonomen das formulieren, es gibt Firmen, die wollen irgendwas zahlen, weil sie irgendwas produzieren, es gibt Arbeitnehmer, die wollen zu einem bestimmten Tarif arbeiten, man trifft sich und verhandelt das miteinander, man handelt das miteinander aus. Und dieser Lohn ist dann irgendwie der Kompromiss und entspricht dem, was die Firma insgesamt an Produktivität so hat, Umsätzen hat. Und obendrauf kommt noch ein Profit für den Eigentümer. Klingt ein bisschen, wie soll ich sagen, sehr vereinfacht ist es auch, aber es ist, glaube ich, auch die Realität. Die Idee lautet, es ist eine Frage der Macht, des Verhandlungsgeschicks, nicht nur der individuellen Fähigkeiten zu verhandeln, sondern auch der Frage, wie man kollektiv vertreten ist. Das wäre meine Antwort, ganz klar. Es ist eine Frage auch der Machtverhältnisse.
Ja. Und vielleicht dann noch eine Anmerkung, wenn man die Wahl hat oder eben nicht die Wahl hat zwischen Arbeitslosigkeit und einem prekären Job. Marienthal-Studie hat schon gezeigt, Arbeitslosigkeit ist auch nicht das Ziel sozusagen oder kann nicht das Ziel sein. Also nimmt man sozusagen das, was man dann noch kriegen kann. Also.
Aber die Fragen, die Sie stellen, warum, wie geht es den Leuten dabei, die sind sehr hilfreich für uns. Und da wir ja auch weitergehen wollen mit einem Projekt, sind das gute Vorschläge. Und ich glaube, da sind auch Lücken. Also man weiß tatsächlich noch wenig darüber, wie es diesen Leuten geht. Wir haben die jetzt erstmal gefunden, haben so die gesellschaftlichen Tendenzen ausgemacht, die Risikogruppen. Das ist noch eine ziemlich grobe Analyse. Ich glaube auch verdienstvoll. Aber diese weitergehenden Fragen, die sind schon sehr wichtig. Und da wir noch jung sind, versuchen wir die vielleicht auch aufzunehmen. Frau Fritz schreibt schon mit. Und
hier ist noch eine Frage.
Ja. Um noch einmal auf die Zahlen zurückzukommen, darf ich vielleicht ein bisschen meiner Verblüffung Ausdruck verleihen, dass ausgerechnet im Bankensektor und im öffentlichen Dienst das Risiko, Working Poor zu werden, besonders hoch ist. In der Landwirtschaft kann man sich das gut vorstellen, aber ausgerechnet im Gastgewerbebereich, der ja traditionell sehr schlecht zahlt, wäre das Risiko, Working Poor zu sein, unterdurchschnittlich. Mhm. Das ist etwas, was mich total verblüfft und wo ich natürlich sofort nachhaken muss.
Haben Sie recht. Also unsere Antwort war bisher?
Also ich wollte, dass die Ergebnisse zu den Branchen, teilweise auch wenn man sich die Ergebnisse für 2009 ansieht, nicht unproblematisch sind, weil es hier sehr auch zu Verschiebungen kommen kann oder zu Verschiebungen kommt in der Erhebung von den Branchenvariablen. Also da rutschen teilweise Betriebe in andere Branchenkategorien hinein und deswegen ist das hier nicht unproblematisch.
Wenn man zum Beispiel den öffentlichen Dienst heranzieht, das ist ausgesprochen transparent, denn da gibt es Tariftabellen. Und Sie können sich diese Tariftabellen ansehen. Ich kenne nur wenige Berufsgruppen, speziell die D-Beamten, die vielleicht unterhalb dieser Armutsgrenze mit dem Bruttolohn rutschen. Sie können sich auch im Bankenbereich Tarife ansehen. Das ist fast schon transparent. Also ich glaube, dass das, wenn die Leute befragt werden, dann kommt eher die Tendenz, das Einkommen geringer anzugeben und in anderen Bereichen eher die Tendenz, das Einkommen höher anzugeben.
Also es ist schon erstmal, also es ist ein Ergebnis, was wir herausgefunden haben. Davon gehen wir erstmal aus. Wir haben dann wie Sie auch gefragt, wie kann das sein? Bei den Banken ist es, glaube ich, gar nicht so unplausibel. In diesem Bereich der Banken sind auch Callcenter mit dabei und Bereiche, die die Banken in den letzten Jahren aufgebaut haben und aber auch in Form von, wie sagt man, es sind ja im Regelfall Subkontraktoren, die deutlich geringere Löhne zahlen als die Kernbeschäftigten im Bankenbereich, nehme ich an, dass das stimmt, oder? Die mit Leiharbeit arbeiten, ja. Und die Leute, die in dieser Umfrage gefragt wurden, bitte ordnen Sie Ihren Betrieb einer Branche zu, in dem Sie beschäftigt sind. Das sind eben auch zum Beispiel Leiharbeiter. Das sind Leute, die eben in solchen Callcentern tätig sind. Das war bisher unsere Erklärung für diesen Effekt. Beim öffentlichen Dienst hatten wir auch eine, die habe ich gerade vergessen. Es ist ungewöhnlich, das war für uns sehr überraschend. Also wir haben das auch eher erwartet in dem Bereich der personenbezogenen Dienstleistungen, also schlecht bezahlte Dienstleistungstätigkeiten, das haben wir dort nicht so stark gefunden. Landwirtschaft ist relativ plausibel aus unserer Sicht, da stimmen wir, glaube ich, überein. Das ist auch ein Ergebnis, was wir tatsächlich für 2009 wiederfinden. immer noch sehr, sehr stark steigende Tendenz im Landwirtschaftssektor insgesamt, aber auch, und das ist dann, glaube ich, tatsächlich schon wieder sehr prekär, viel prekärer als zunächst die Nachricht Landwirtschaft, die berufsfachlich Ausgebildeten in der Landwirtschaft, die also mit einem berufsfachlichen Abschluss dort tätig sind, haben ebenfalls eben, also die gut Qualifizierten im Landwirtschaftsbereich, sehr, sehr stark steigendes Risiko von Working Poor betroffen zu sein. Also da überlagern sich verschiedene Tendenzen.
Also könnte das zum Beispiel im öffentlichen Dienst darauf zurückzuführen sein, dass die Putzkolonnen ausgelagert werden und dass die, die öffentlichen Gebäude reinigen, dass das halt beinharte...
Genau, ich habe es versucht. Also die Leute werden gefragt, wo ist ihr Betrieb quasi organisiert, wem ordnen, in welcher Branche ordnen sie das zu? Und das sind auch Leute, die tatsächlich sozusagen in Subbereichen tätig sind.
Okay,
das könnte eine Idee sein.
Damit ist meine Frage.
Ja.
Dankeschön.
Hier gibt es noch eine.
Ich muss zwei Themen etwas anbringen, die mir ein bisschen innerlich aufwühlen aus Ihren Aussagen heraus, damit es nicht so harmonisch läuft. Und zwar, der eine Punkt ist, Sie sagen eine Bildungsverweigerung. Um jetzt nicht rein den schulischen und den akademischen Bereich hier das Wort zu reden, sondern in unseren Unternehmen, beziehungsweise ich höre von vielen anderen Branchenkollegen, es besteht ein massiver Mangel an Facharbeitern. Also wir sprechen hier jetzt nicht von akademischer Ausbildung, sondern durchaus von Bereichen, wo mit Pflichtschulabschlüssen und weiteren Ausbildungsformen hier ein Mangel besteht. Und hier ist es nicht eine Hohlschuld des Mitarbeiters zu sagen, ich gehe irgendwo hin und ich werde Facharbeiter, sondern die Problematik besteht ja schon in einer strukturellen Anwendung, zu sagen, wie führe ich in der Gesellschaft Unternehmen wieder dazu oder Aufgaben des AMS, die Facharbeiterbildung, hier wesentlich zu steigern, um die ganzen Bereiche hier auch zu einer Ausbildung zu führen, die der Markt sucht. Also im konkreten Bereich sind hier einige Aufträge platziert worden von unserer Seite und das Unternehmen muss in den chinesischen Schwesterbetrieb abwandern, weil sie einfach, sage ich mal, in dieser Kurzfristigkeit gar nicht diesen Ausbildung selber machen kann, beziehungsweise den Markt findet. Also hier ist es ein mehr strukturelles Problem. Der zweite Punkt, der mich etwas stört, ist, dass Sie also Liebe dafür finden, wobei natürlich sehr diskutieren man immer darf, Liebe dafür finden, dass Menschen hier in Form einer IHG selbstständig werden sollen. Das ist natürlich auch wieder im einzelnen Branchenbereich möglich, wie in der EDV-Wirtschaft, in Software schreiben, um das vielleicht als Hochtechnologie zu bezeichnen. Aber grundsätzlich sind unsere Hochtechnologie-Sachen sehr doch auch kapitalintensiv in der Entwicklung, beziehungsweise eine unternehmerische Tätigkeit verlangt von Menschen auch eine lange Planbarkeit, sogar einen langen Atem, den er haben muss. Und wenn ein Hartz-IV-Empfänger sagen muss, entweder wirst du jetzt an unternehmerisch tätig oder ich entziehe dir wieder etwas, dann ist es nicht das, was man, ist für mich ein Widerspruch in einer unternehmerischen Tätigkeit, weil kein Unternehmer hier ein Taglöhner in Wirklichkeit sein kann.
Ja, jetzt sagen Sie, die Überschrift war, wir wollen mehr Dissens, damit es nicht harmonisch ist, aber ich stimme Ihnen wahrscheinlich tendenziell zu, jetzt weiß ich auch nicht, vielleicht bin ich schon müde. Fachkräftemangel, ja. Was soll ich sagen? Können Sie was sagen, Frau Fritsch? Ach so, Selbstständigkeit ist das Einzige, was ich beisteuern kann. Also Zustimmung, ja. Es sind tatsächlich bestimmte Branchen innerhalb der Dienstleistungsindustrie, wo wir diesen Anstieg in der Form von freien Dienstnehmern, Werkvertragsnehmern etc., also diese neuen Formen der Selbstständigkeit finden. Und das sind nicht die Bereiche, wo man 50.000 Euro Startkapital braucht oder 2 Millionen, sondern das sind die Bereiche, wo man einen Computer braucht, von Macintosh oder von, wie heißen die anderen? Bill Gates? Genau, PC, ach so, genau, ein PC heißt es nur, 1.000 Euro. Und dann geht's los und dann ist man irgendwie, ich weiß nicht was, dann ist man abhängig von dem einen Chef, genau. Und das ist dann tatsächlich, Sie haben recht, das ist dann niemand, der mit wenig Bildung da loslegt, sondern ist jemand mit einer hohen Qualifikation, mit einer auch hohen Flexibilität, im Regelfall ein junger Mensch. Und wenn man in Wien ein bisschen so rumschaut und in den jüngeren Altersgruppen, davon sind unglaublich viele Leute betroffen, aber die waren vorher eben nicht auf ewige Jahre arbeitslos oder haben vom Sozialamt Bezüge erhalten, sondern haben eine gute Ausbildung und sehen das als die einzige Chance und versuchen irgendwie reinzukommen in den Arbeitsmarkt. Ja, und dass sie ihre Arbeitskräfte nach Peking oder Shanghai verlagern müssen. Das finde ich natürlich echt schade. Aber vielleicht lernt man was dabei. Fachkräftemangel. Also Österreich ist ein kleines Land. Also da ist man stolz drauf, dass man hier so, ja. Aber vielleicht lohnt der Blick ein bisschen nach in die Nachbarländer. Da gibt es gut qualifizierte Leute, die wahrscheinlich nicht schlechter Deutsch können als viele, was? Oberösterreicher? Das würde ich mir niemals trauen zu sagen. Aber Habsburg ist ein, Habsburg kennen Sie, eine lange Tradition, fantastische Leute in Tschechien und so weiter. Also, und die haben ein ähnliches Ausbildungssystem wie hier in Österreich. Also ich denke, das ist naheliegend. Der 1. Mai, die Krone hat ja Szenarien entwickelt, was alles passiert, Abbau der Grenzen und wir werden geflutet. Ist nichts passiert bisher. Aber die können jetzt kommen und theoretisch können sie entsprechend ihrer Qualifikation hier beschäftigt werden. Naja, da würde ich sagen, wäre vielleicht schöner als das Bier schmeckt besser in Tschechien als in China und so weiter. Kürzer Weg.
Zu dem Punkt der Ich AG, dass die Arbeitnehmer immer selbstständiger werden müssen und selbstinitiativ sein müssen. Das ist auch ein Punkt, den wir bei unselbstständig Beschäftigten sehen. Also der Erwerbstätige muss sich mehr dafür einsetzen, muss sich selbst lernen zu verkaufen, muss sich behaupten am Arbeitsmarkt. Also das ist auch ein Punkt, der nicht nur bei dem Ich AG, bei dem Selbstständigen sozusagen immer mehr auftritt, sondern auch bei den unselbstständig Beschäftigten unter der These des Arbeitskraftunternehmers sozusagen.
Dann ist hier noch eine Frage.
Ja, vielleicht. Aber ich wollte da was sagen, weil es kommen immer wieder so Spekulationen, aus dem jetzt das spekuliere ich auch mal aus der Basis heraus, vielleicht hat das irgendwie angefangen, mich würde dann eher so interessieren sozusagen, wie hoch ist der Anteil des technologischen Wandels dabei. Also wir haben vor drei Punkte gehabt, unter anderem auch technologischer Wandel. Ich habe das am eigenen Leib in den 80er Jahren insofern erlebt. Man könnte sagen, meine Generation ist der letzte Schriftsetzer, wie der letzte Mohikaner. Das sind wir die letzten Schriftsetzer. Wir haben im Blei gearbeitet. Das war eine 400 Jahre alte Tradition und die ist innerhalb von 10 Jahren zerbrochen. Und die Gewerkschaft Druck und Papier hat allerdings eine sehr starke Position gehabt als Lobby des Arbeitnehmers sozusagen dieser Basis. Und wir haben das so erlebt, dass dieser technologische Wandel ist über uns hereingekommen wie ein Tsunami. Und auf einmal war es so, dass die ganzen Errungenschaften, diese hart erarbeiteten Punkte, die wir da gehabt haben, als gerechte Verteilung beispielsweise oder so weiter, dass wir da von dem Kuchen was haben, dass die plötzlich wie eine taxative Liste gewirkt haben. Und durch die neuen Technologien waren die nicht in der Liste enthalten und die konnten dadurch unterwandert werden. Also die Wirtschaft hat eigentlich nicht begriffen, warum ist bei diesem Aushandlungsprozess gegangen, nämlich um einen fairen Prozess zwischen zwei Parteien, die sich etwas aushandeln, sondern die Wirtschaft hat einfach nur wieder versucht, ihre Maximierungsstrategie wie seit eh und je durchzusetzen und nicht dieses Fairplay, was ausgehandelt wurde, eigentlich weiterhin zu erfüllen und auf die neue Situation anzupassen. Und dieser Trend hat sich bis heute vervielfacht. Dazu kommt noch dieser unsägliche Virus, der Ich AG, der gelungen ist, in den Köpfen der Menschen einzusetzen, angefangen von den Unis, dass man den Leuten erzählt hat, ihr müsst wirklich nur auf euch selber schauen. Also diese Bubendorfer-Strategie, wenn ich als Alpinist beispielsweise sämtliche Klettervorkehrungen und Sicherheiten weglasse, ist es einfach, dass ich dann Tag auf der eigenen Nordwand raufgehe. Aber wenn ich versuche, ein Minimum an Niveau zu halten, was die Sicherheit betrifft, dann brauche ich eben 2 Tage mit Übernachtung. Und das wird von allen Positionen, ob Wirtschaft und auch von den Arbeitnehmern, sukzessive ausgelassen. Und die Folge daraus ist, dass wir jetzt irgendwo dort stehen, wo wir jetzt stehen. Und das erinnert mich ein bisschen an den Frosch, der, wenn er langsam im Wasser wärmer wird, sich einfach so lange anpasst, bis das so platzt. Würde das, was jetzt ist, über Nacht eingeführt worden sein, dann wäre die Revolution da. Facebook wäre pur Ägypten, wäre bei uns hier. Und das meiner Meinung nach müsste so so etwas Ähnliches auch bei uns geben. Weil das, was jetzt passiert, ist eigentlich eine Frechheit.
Vielen Dank.
Der Kuchen ist riesengroß, nicht?
Darf ich noch eine letzte Frage? Nein.
Oder? Ich glaube, der Kollege hat es ja auch nochmal gut zusammengefasst. Also es ist eben, was wir tatsächlich beobachten, ist eben ein, dieser Schutz des eisernen Vorhangs, der war ja für beide Seiten auch da. Ne? Also es war abgeschwächte Konkurrenz innerhalb der westlichen Gesellschaften, glaube ich, ein Stück weit. Dann ist der Osten dazugekommen und zeitgleich die Asiaten, viele dort jedenfalls Schwellenländer. Also die globale Konkurrenz ist enorm gestiegen. Ja, es wird mehr denn je produziert. Und mehr denn je ökonomische Akteuren, Volkswirtschaften, Firmen beteiligen sich. Also mehr Leute wollen vom globalen Kuchen was abhaben. Der wächst zwar auch sehr stark an, aber die Konkurrenz ist größer geworden. Und jetzt ist das natürlich für eine mittelständische Firma im Druckereibereich, glaube ich, unglaublich schwierig, mit dem gut qualifizierten und auch im globalen Maßstab sehr teuren Personal mit einer Firma zu konkurrieren, die dieselbe Leistung bringen kann, für den Moment, wo die 400 Jahre Tradition nicht mehr gefragt sind, sondern eine zweijährige Ausbildung und irgendein Computerarbeitsplatz. Und die Firma kann auch in Indien stehen. Und da hat vermutlich Österreich, unabhängig von ihrem Schicksal sozusagen, oder ja, individuellen Schicksalen, keine Chance, also in dem Niedriglohnbereich zu konkurrieren und zu versuchen, solche Arbeitsplätze zurückzuholen. Die sind weg auf Dauer. Außer es kommen irgendwann Qualitätskriterien ins Bild, wo man feststellt, die Verlagerung, nicht nach Indien unbedingt, aber angrenzende Volkswirtschaften, bringt doch auch große Qualitätsprobleme. Es gibt so Rückbewegungen. Es gibt die ersten Rückbewegungen. Hätte man nie für möglich gehalten, aber es gibt sie aus Qualitätserwägungen. Also es gibt eine Ausdifferenzierung und Rückwärtsbewegung auch. Aber die Konkurrenz sozusagen mit dem Billiganbieter in Indien, in Wales wegen mir oder auch in Rumänien, Bulgarien und so weiter, keine Chance. Also wenn dann nur im Hochtechnologiebereich, hoher Kapitaleinsatz, wäre meine Vermutung, hochqualifizierte Leute investieren in Bildung, dass die Kultur eines Berufszweiges, eines stolzen Berufszweiges da auch verloren geht, tatsächlich die Kultur, so meine ich es auch, das ist ein Drama. Und aber gehen Sie mal nach Deutschland, das ist noch viel schlimmer. Gehen Sie mal durch die deutsche Hauptstadt und gehen Sie mal durch die Hauptstadt von Österreich. Sie werden in Deutschland in der Hauptstadt niemanden mehr finden, der Ihnen Schuhe flickt. Oder niemanden mehr finden, der... Also, ist vorbei.
Warten Sie. Vielleicht aber kurz halten, weil wir sind jetzt so kurz zu Ende.
Es gibt keinen Sattler mehr in Berlin und es gibt noch Sattler, sagt man das? Also Leute, die Leder nähen können und Taschen. In ganz Berlin gibt es zwei Leute, es ist eine 3,5 Millionen Stadt, die das noch machen. Und die haben Öffnungszeiten, die gehen folgendermaßen: Montag, Dienstag, Mittwoch von 9 bis 14 Uhr, Donnerstag und Freitag nachmittags. Und davor steht eine Schlange von dutzenden Leuten.
Aber
es wird vielleicht sind es auch drei Sattler, aber es ist wirklich ein Drama. Die Kultur ist weg und die Leute, ich weiß nicht, was sie machen.
Aber das war nur ein Einzelbeispiel sozusagen. Es war nur, dass das ein Zufall ist, dass es mein Beruf war. Es ist schon lange aus. Aber es gibt natürlich mehrere Berufe. Aber es wird zu leicht hingenommen, dass die Kapitalströme in die Hände weniger gelangen. Denn es wurde ja immer gesagt, die Industrialisierung, die bringt uns alle mehr Wohlstand und auch die Verteilung. Und wenn mehr Roboter sind, dann bedeutet das, die Leute, die eingespart werden, die können mehr Bücher lesen und können mehr Talente entfalten. Das passiert eben nicht. Und das wird überhaupt nicht diskutiert, warum das nicht passiert. Und warum ein künstlicher, hier wurde der Begriff von Unsicherheit genannt, warum warum Menschen und Massen in einer künstlichen Unsicherheit gehalten werden, damit sie eigentlich leichter handhabbar sind, manipulierbar sind, Ende.
Okay. Vielleicht, weil wir sind eigentlich kurz.
Ich glaube, wir können die Antwort ist engagieren. Engagieren ist aber heute natürlich viel schwieriger als hier zuvor. Also, aber das wäre vielleicht vorsichtiger Versuch.
Vielleicht noch ein letztes Schlusswort von Ihnen beiden. Wie sehen Sie, sehen Sie eine Möglichkeit, das Bewusstsein der Bevölkerung auf diesen Punkt hinzulenken? Sehen Sie auch Ihre Aufgabe vielleicht darin? Und wenn ja, wie könnte das aussehen?
Also ich glaube, das Bewusstsein gibt es schon, also auch mit diesen Veranstaltungen in diesem Format. Es kommen Leute und interessieren sich für das Thema. Also das Bewusstsein ist schon da. Natürlich muss man immer wieder verstärkt auch aufmerksam machen darauf. Es braucht die politische Diskussion darum. Aber ich glaube, wir sind auf einem recht guten Weg. Also das Bewusstsein ist zumindest im Vergleich von vielleicht vor einigen Jahren schon um einiges stärker.
Ich schließe mich an und sage, die Wissenschaft ist auch stärker gefordert. Wir können ja jetzt nicht die gesamte Wissenschaft vertreten hier heute Abend, wir sind nur zu zweit, aber ich glaube generell, die Wissenschaft ist stärker gefordert. Wir sitzen da im Elfenbeinturm, wir werden subventioniert, es gibt schlechte bezahlte Jobs auch dort und auch gut bezahlte Jobs. Wir sind sehr privilegiert mit dem, was wir dort machen und ich glaube, wir haben die Verpflichtung, der Druck ist wahnsinnig gestiegen in den letzten Jahren, also es ist nicht mehr vergleichbar mit einer Tätigkeit von vor 10 Jahren, also es ist, wie soll ich sagen, als Berliner würde ich sagen, es ist schon eigentlich richtig krank geworden. Aber wir haben die Verpflichtung, tatsächlich in die Öffentlichkeit zu gehen, stärker denn je und auch für unsere Ergebnisse zu werben und den Anschluss zu suchen an die, zum Beispiel an den Kepler-Salon oder an andere Gruppen, Vereinigungen, die sich also um eine politischere Öffentlichkeit bemühen. Wir werden auch im Herbst eine große Veranstaltung machen in Wien, da kommt ein Buch raus, wo es um Armut geht in Österreich, wo Working Poor ein Thema ist, aber etliche andere Sachen. Das haben wir ganz bewusst sozusagen nicht einfach nur erscheinen lassen, sondern wir haben eine Podiumsdiskussion und etliche Leute eingeladen, ein paar von der Wirtschaftskammer, oder? Ja, und ein paar von der Armutskonferenz und dazwischen Robert Miesig, der moderiert, mal gucken, wie es wird. Also so, wir versuchen tatsächlich mit dem, was wir produzieren können, mit solchen Analysen in dieser Art, auch stärker in die Öffentlichkeit zu gehen und ein bisschen zurückzuzahlen mit dem, was wir so liefern können. Und ich glaube, die Aufgabe ist ja auch eine Stadt mit viel Kultur und viel Bildung, Linz. Das haben wir in der Wissenschaft stärker als je zuvor. Die Verpflichtung sollten wir stärker wahrnehmen, falls hier Wissenschaftler anwesend sind dann und Wissenschaftlerinnen. Genau.
Vielen Dank. Dann möchte ich mich ganz herzlich bedanken für unsere Gäste, also für das spannende Thema. Vielleicht vorab noch zwei Informationen, nämlich die nächsten Veranstaltungen würde ich gerne ankündigen. Und ich glaube, Sie sind ja beide wahrscheinlich auch für ein informelles Gespräch danach noch offen. Am Montag, nächste Woche, am 18. Juli, findet eine Veranstaltung statt zum Thema Ausgrabungen im Reich der Toten. Die Friedhöfe der antiken Metropole Ephesus, also ein ganz anderes Thema. Und am Donnerstag, den 21. Juli, zum Mittag bei Kepler, das ist ja immer Mittag, da gibt es eine Suppe übrigens. Können Sie auch was essen, auch für Leute, die dann mal was, also den Genuss auch in dieser Form zusammenbringen möchten. Daher geht es ja immer darum, woran arbeiten Sie gerade? Herr Meyer und Herr Bartelmeier ist Performance- und Straßenkünstler, Organisator von Straßenkunstfestivals. Das hier sind die Veranstaltungen der nächsten Woche. Ich hoffe, Sie kommen und hören sich das an. Vielen Dank. Bleiben Sie uns erhalten und wiederhören.